Ich bin Holger Klein. Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft.
Resonator.
Ich bin mal wieder am Umweltforschungszentrum in Leipzig und mir gegenüber sitzt Bernd Hansjürgens, der Leiter des Departments Ökonomie. Hallo Hansjürgens.
Ja, guten Tag.
Warum braucht ein Umweltforschungszentrum einen Ökonomen?
Das braucht's unbedingt, weil alle Umweltprobleme, die wir so beobachten, die wir haben, die sind ja letztlich durch den Mensch verursacht. Schon der Begriff Problem übrigens, nicht? Ein Problem.
Naja. Sie sehen mich stutzen.
Die Beurteilung dessen, was ein Problem ist, ja, wird doch vorgenommen von Menschen.
Ach so, ja, das ja, ist klar. Katastrophen passieren nur, wenn jemand dabei ist, dem sie passieren
natürlich
können.
Natürlich, ja. Also diese Umweltprobleme sind letztlich menschgemacht, menschverursacht, nicht? Wir haben natürlich auch Bereiche mit diesen Naturkatastrophen oder wenn ein Meteorit aus dem Weltall auf uns trifft oder was auch immer sein mag. Aber die üblichen Umweltprobleme sind menschgemachte Probleme. Sprich, Industrietätigkeit, Emissionen, Verkehr, Urbanisierung, Verlust von biologischer Vielfalt und alles, was damit einhergeht. Der Mensch ist der Verursacher. Punkt eins.
Ja.
Der zweite Punkt ist, der Mensch ist Betroffener.
Mhm.
Der Mensch ist Betroffener und die Wirkungen beurteilen wir ja oft aus der menschlichen Perspektive. Oft aus der menschlichen Perspektive. Ja. Wenn wir zum Beispiel Grenzwerte festlegen, nicht? Wir tun so, als seien die abgehoben naturwissenschaftlich festgelegt. Aber bei der Regulierung durch die Ämter, das Umweltbundesamt oder durch die europäischen Ämter, spielt natürlich auch eine Rolle, wie Menschen das bewerten, wie schlimm so etwas ist. Da spielen zum Beispiel auch implizit Kosten eine Rolle.
Wobei das natürlich was ist, und das irritiert mich daran so. Wenn ich bisher Umwelt gedacht habe, habe ich nicht Kosten gedacht, sondern wenn ich an Grenzwerte denke oder wenn ich an, was weiß ich, Versiegelung von Flächen oder irgendwie sowas denke, dann denke ich halt erstmal daran, dass mein im Grunde meine Lebensgrundlage davon betroffen ist. Und zwar im Sinne von ein Bach mit klarem Wasser oder irgendwie sowas völlig Abenteuerliches oder Romantisches, was ich mir da vorstelle.
Ja. Dem würde ich auch nicht widersprechen. Sie sagen die ganze Zeit, ich denke daran, ich denke daran, ich denke daran. Ja. Das heißt, Sie als Mensch denken daran.
Ja, aber nicht im ökonomischen Sinne. Also das ist was mich daran so.
Ja, das liegt aber jetzt vielleicht an Ihrem verkürzten Verständnis von Ökonomie. Weil
tatsächlich, ja. Weil, also ich verstehe Ökonomie so,
es geht halt um Geld.
Es geht ums Wirtschaften. Naja,
nicht nur. Die Ökonomie ist die Lehre vom menschlichen Verhalten.
Exkurs Ökonomie,
Teil 1 vielleicht. Vielleicht kommen hier noch weitere Teile. Die Ökonomie ist die Lehre vom menschlichen Verhalten unter Knappheitsbedingungen. Das klingt jetzt völlig abstrakt. Was heißt, also menschliches Verhalten ist nicht abstrakt. Das ist das, was wir tun. Wir frühstücken, wir gehen essen, wir fahren Auto. Mhm. Aber unter Knappheitsbedingungen. Das heißt also, wir haben in der Regel von dem, was wir machen wollen, wir können das nicht alles machen. Wir haben Beschränkungen.
Ja.
So. Und diese Beschränkungen haben wir auch bei der Benutzung von Umweltressourcen. Es ist nicht unendlich viel von bestimmten Rohstoffen zur Verfügung. Knappheit.
Ja.
Wir können nicht unendlich viel von bestimmten Rohstoffen in die Umwelt abladen. Knappheit. Das sind Knappheitsbedingungen. Der Begriff ist völlig abstrakt. Aber dahinter steckt letztlich, wir haben außer im Paradies, nicht?
Natürlich.
Natürlich, und da reicht
es. Da fliegen die gebratenen Tauben.
Da fliegen sie uns in den Mund. Haben wir überall, in allen Situationen des Handelns, haben wir eigentlich Restriktionen, denen wir uns gegenübersehen. Meistens ist das unser Einkommen und unser Portemonnaie, aber bei der Umweltnutzung haben wir auch solche Restriktionen, denn die natürlichen Ressourcen verkraften nicht unendlich viele Schadstoffe.
Darum gibt es diesen einen Tag im Jahr, wo wir dann immer sagen, so jetzt haben wir die Erde verbraucht, alles was wir ab jetzt machen.
So kann man es auch sehen.
Da gibt's, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, der Tag, sehen Sie?
Ich auch nicht, aber Sie können es als Tag
so im Herbst ungefähr.
Aber das ist eigentlich der Ausgangspunkt.
Ja.
So. Ich komme aber nochmal zurück. Erstens, der Mensch ist der Verursacher von Umweltproblemen. Mhm. Mein zweiter Punkt war, der Mensch beurteilt dies auch. Der beurteilt diese Knappheitsbedingungen auch, wenn er Regulierungen erlässt und so weiter und so fort. Und das dritte, der Mensch ist auch derjenige, der adressiert werden muss, wenn wir die Umwelt verändern wollen.
Ja.
Es ist doch klar. Ich meine,
Notwendigerweise. Die Veränderung von Umwelt, also von Natur, wäre Kultur und das kann nur der Mensch.
Das kann nur der Mensch. Und das heißt, wir müssen überlegen, wie wir den Menschen irgendwie dazu bewegen, sein Verhalten zu verändern. indem wir, jetzt komme ich wieder, indem wir bestimmte Regularien setzen, Gesetze, Verordnungen. Das ist nichts als eine Beschränkung der menschlichen Handlungsspielräume. Nicht ein Bauer kann nicht unendlich viele Stickstoffe auf die Fläche emittieren, sondern der muss Grenzwerte einhalten. Ja. Ob er das jetzt tut, immer. Aber das ist zunächst einmal die Handlungsanweisung. Oder in bestimmten Bereichen wird das Umweltverhalten verteuert. Wir haben Preise eingeführt, Steuern eingeführt auf Benzin oder auf Ökosteuern, also Ökosteuern eingeführt oder ähnliches. Das heißt also, auch dort ist der Mensch im Zentrum. Folglich ist Umweltforschung ohne den Menschen
undenkbar.
Richtig. Sinnlos eigentlich und undenkbar, ja, finde ich.
Ja.
Jetzt aus meiner sozialwissenschaftlichen, ich bin ja Ökonom, Perspektive. Und das betrifft nicht nur die Ökonomie, das können Sie auch sagen mit Blick auf das Umweltrecht oder auf die Umweltsoziologie. Und hier in Leipzig am Umweltforschungszentrum haben wir deshalb diese Disziplinen auch etabliert.
Sind Sie dann die Hilfswissenschaft für die anderen oder die anderen die Hilfswissenschaft für Sie?
Das ist eine gute und strittige Frage und die wird unterschiedlich beantwortet. Die wird idealiter. Ist es natürlich Augenhöhe. Ist es Augenhöhe, das soll heißen, der eine ist weder ist weder Hilfswissenschaftler zum anderen und der andere nicht für den einen. Aber das hängt natürlich ganz von den Fragestellungen ab. Ja, wenn Sie beispielsweise im Bereich des Wasserschutzes bestimmte Richtlinien entwickeln wollen, dann sehen viele Naturwissenschaftler, da müssen wir auch nochmal die Sozioökonomie mit reinbringen.
Ja.
Das ist ja auch Mode und das soll auch so sein. Also sollen die Sozioökonomen auch irgendwie mal überlegen, ob den Menschen das was wert ist. Können mal Befragungen durchführen. Dann klingt das so, als seien die Sozialwissenschaftler, die Hilfswissenschaftler für die Naturwissenschaftler, die eigentlich die Regulierung festsetzen. Bei anderen Fragen wiederum ist es vielleicht umgekehrt, nicht, dass die Sozialwissenschaftler sagen, Moment mal, wir wollen also eine Pflanzenschutzmittelabgabe vorschlagen, weil wir das gut finden, weil wir das richtig finden. Das haben wir jetzt vor kurzem mal, also ein Kollege von mir jetzt hier gemacht. Und dann können wir fragen, Moment mal, was ist denn da für die naturwissenschaftliche Basis? Gibt es Anhaltspunkte? Also ich will sagen, das ist ein Hin und Her. Mal ist der eine Hilfswissenschaftler, mal ist der andere Hilfswissenschaftler, mal haben sie Augenhöhe. Das hängt ganz von den Fragen ab, hängt übrigens auch von den Persönlichkeiten manchmal ab.
Klar, ob jemand was damit anfangen kann oder nicht.
Ja, auch wie Leute gewissermaßen auch im Dialog auftreten untereinander, wie bei allem Zwischenmenschlichen, geht es ja auch zwischen Wissenschaftlern so ganz normal zu. Da ist mal einer etwas stärker dominant und der andere etwas defensiver. Das kann verschiedene, also nicht nur inhaltliche Gründe haben.
Ja. Gibt es Dinge, die tatsächlich unabhängig von ökonomischer Bewertung wären? Also was weiß ich, wenn eine bestimmte Menge Gift im Fluss ist, kippt der halt um und da ist dann kein Leben mehr drin.
Ja, sicher.
Wobei letztendlich ist die Bewertung, ob es gut oder schlecht ist, dass da Leben drin ist, ja auch wieder eine menschliche. Ne?
Ja, aber ich würde schon sagen, wir haben natürlich auch Heerscharen von Naturwissenschaftlern, die genauso vorgehen, die also auch, wir würden jetzt sagen, bewerten. Der Begriff der Bewertung ist aber bei Ihnen ein anderer, bei den Naturwissenschaftlern. Das ist dann ein Begriff der Bewertung, der nach naturwissenschaftlichen Umkippeffekten, also wenn ich so das Beispiel nehmen, vorgehen würde. Und wir würden, also wir Sozialwissenschaftler würden immer sagen, okay, letztlich kann die Bewertung nur über den Menschen erfolgen.
Das heißt, wir fragen einfach mal alle, ob sie es gut oder schlecht finden, dass der Fluss umkippt. Wenn alle es gut finden, ist es in Ordnung, dass er umgekippt ist.
Ja, oder Befragung ist ja eine ganz weiche Sache, aber wir können wenigstens mal sagen, solange das doch den Menschen nicht irgendwie trifft, richtig heftig trifft, also auch indirekt nicht den Menschen trifft, kann es uns doch egal sein. Könnte man ja als Sozialwissenschaftler sagen.
Natürlich.
Weil wir immer sozusagen den Menschen ins Zentrum rücken. Und dann können wir fragen, betreffen bestimmte Wirkungen letztlich den Menschen? Also direkt durch die Verschmutzung des Flusses oder indirekt über die Nahrungskette oder die Viecher, die dann verloren gehen oder sowas. So haben wir eigentlich immer eine anthropozentrische Perspektive, die wir einnehmen. Aber da gibt's natürlich zig Möglichkeiten und Wege. Das steht oft nebeneinander. Es gibt nicht den goldenen, richtigen Weg.
Ich bleibe mal ein bisschen beim Exkurs Ökonomie. Ich habe nämlich gelesen, Sie beschäftigen sich mit neuer Institutionenökonomik.
Ja.
Wo fange ich an? Was ist alte Institutionenökonomik? Ich mache es immer gerne kontrafaktisch.
Der Begriff ist sehr stark aus der Ökonomie selbst entstanden. Sie haben mir ja vorhin mal in unserem Vorgespräch erzählt, dass Sie mal Volkswirtschaftslehre begonnen haben zu studieren.
Ja.
Da werden Sie nicht so weit vorgedrungen sein,
dass
Sie alte und neue Institutionen Ökonomik gehört haben.
Aber ich habe noch nicht mal überhaupt Institutionen Ökonomik gehört.
Weder die Differenzierung noch.
Okay, dann will ich ein bisschen, wenn Sie mir 2 Minuten geben, erzählen.
Ich gebe Ihnen 20.
Ich habe Zeit den ganzen Tag.
Hauptsache,
es gibt gleich noch Kekse.
Die Ökonomie beginnt eigentlich mit Adam Schmidt. Schmitz, Adam Smith, den großen englischen Nationalökonom, der über den Wohlstand der Nationen geschrieben hat, 1776. Und der hat natürlich Ökonomie als Sozialwissenschaften aufgefasst. Das heißt, der hat überlegt, wie handeln Menschen in ihrer Familie, wie sind sie eingebettet in eine Organisation, in ein Unternehmen und sowas. Also im wirklichen Sinne sozialwissenschaftlich, einschließlich der menschlichen Zusammenhänge, wie sie, wo sie arbeiten, wo sie eingebettet sind, wie sie entscheiden. Das hat sich im, also das war sozusagen die Klassik, der Ausgangspunkt der Ökonomie. Das hat sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts, so 1880, 1890 bis 1900, hat sich das sehr stark verändert und man ging über zur Neoklassik, indem man das Verhalten der Menschen immer mehr formalisierte.
Ja.
Und formalisieren heißt, man hat eigentlich nicht mehr betrachtet, wie sie sozusagen eine exakte Entscheidung in einer konkreten Situation aus, sondern man hat eigentlich abstrahiert von der konkreten Situation und man hat nur noch gefragt, wenn also die Preise in die Höhe gehen,
ja.
Man hat also viele, jetzt sage ich mal, institutionelle Faktoren, also Faktoren, die eine konkrete Entscheidungssituation beeinflussen, hat man außen vor gelassen und hat im Grunde nacksch, würde der Sachse sagen, nacksch eigentlich diese Situation rekonstruiert.
Ja.
In einem, jetzt sage ich mal, institutionenleeren Raum. Das heißt also, diese neoklassische Revolution.
Stimmt, am Markt ist der Anbieter, der Nachfrager.
Der Nachfrager, der Anbieter. Und der Einzelne hat auch gar keine, also der hat Präferenzen, ja, aber die Präferenzen sind bei allen gleich und vorgegeben.
Ja.
Die sind also identisch. Wir interessieren uns gar nicht so sehr für die, wie die sich herausgebildet haben, ob A oder B unterschiedliche Präferenzen haben, weil wir gucken uns nur die Aggregate an.
Ja.
Also im Durchschnitt. Und dann interessiert der Einzelne nicht mehr. Wir wollen also sehen, wenn der Preis steigt, wie verhält sich der Einzelne. So, und im Durchschnitt, wenn der Preis steigt, wird er weniger verbrauchen, ja, weniger konsumieren. Und das ist sehr stark durch diese neoklassische Revolution gekommen. Und dann hat man einmal im Laufe der letzten 30, 40 Jahre in vielen Bereichen gemerkt, also das gilt für Märkte, das gilt für viele Bereiche, aber es gibt eben auch viele, viele Bereiche, wo so etwas gerade nicht gilt.
Irrationalität.
Wir können darüber streiten, ob das jetzt irrational schon ist, wenn jemand.
Nein, ich meine, also was mich immer wundert, wenn ich irgendwie so Ökonomen im Fernsehen irgendwie mir erklären höre, bei Sabine Christiansen, wie denn die Welt funktioniert, sitze ich immer da und denke, wie wär's, wenn du mal die Irrationalität meines Handelns einbeziehen würdest in deine Theorien?
Ja. Jetzt nochmal Fußnote, ob das jetzt irrational ist, wenn sie anders handeln, das würde ich sogar bezweifeln, sondern sie handeln vielleicht auch rational, nur in ihrem Kalkül sind nicht allein die puren Kosten-Nutzen-Abwägungen drin, sondern da steckt drin, dass sie in einer WG leben und ihre Mitbewohnerin hasst dies und das und jenes und deshalb trauen sie sich gar nicht beim Einkaufen, das und das zu kaufen oder so etwas. Und das ist noch nicht irrational, ich würde das auch noch als rational bezeichnen, aber es ist ein schönes Beispiel, was sagt, die neoklassische Ökonomie würde mal sagen, der Typ geht einkaufen. Wenn der zwei Alternativen hat, wählt er die Alternative 1 oder 2, je nachdem jetzt, nicht? Und ein aufgeklärter Institutionenökonom würde einen Schritt weitergehen und würde sagen, Moment mal, der ist eingebettet in einem bestimmten Setting, also sprich, er lebt in einer WG mit einer jungen Frau zusammen, die ihn auch sehr prägt und sehr dominant ist, vielleicht auch im gemeinsamen Haushalt. Und das beeinflusst wiederum sein Einkaufsverhalten.
Ja.
Das ist jetzt ein ganz banales Beispiel und heruntergebrochen. Ja,
aber so verstehe ich es, das ist gut, so
brauche
ich es. Ich bin Medienwissenschaftler,
vergessen Sie das. Ja, gut. Das war jetzt für Sie, aber auch vielleicht für andere.
Dass ich vor einem Vierteljahrhundert mal VWL angefangen habe.
Und jetzt kommen wir auf den Umweltbereich und die Institution Ökonomik. Ja. Und das würde also bedeuten, gerade im Umweltbereich haben wir viele Verhaltensweisen. Erstmal haben wir nicht überall Märkte. Wir haben keine Umweltmärkte. Wir haben keine, also wir kommen vielleicht noch nachher auf CO2-Märkte.
Emissionshandel ist ein Markt.
Aber das ist ja eine Ausnahme. Aber in den meisten Bereichen haben wir doch überhaupt keinen Markt. Das heißt, wir nutzen die Umweltressourcen, und da gibt's keine Märkte, wo irgendwie den Preis das reguliert oder so etwas. So. Und wenn wir da jetzt versuchen, Regeln zu entwerfen, Regeln vorzuschlagen, Handlungsempfehlungen zu geben, dann müssen wir natürlich überlegen, wie ist das Umfeld? Und das ist hier in einem Wasserbereich. Also wenn es um ein Flussgebietsmanagement geht oder um einen See geht oder wenn es um landwirtschaftliche Einträge geht, da sind diese institutionellen Faktoren oft entscheidend. Das ist die Betonung des Institutionenökonomischen. Also werfen wir unseren Scheinwerfer viel stärker als viele neoklassische Ökonomen, viel deutlicher auf diese Regelungen, diese Einbettung von Entscheidungen in ein, wir nennen das ein institutionelles Umfeld. Der Begriff Institution ist aber jetzt ein weit gefasster Begriff.
Die Institution wäre dann in dem Beispiel von vorhin meine WG. Und die Bedingungen, unter denen ich in dieser WG, also das
war zum Beispiel
das Dispositiv WG,
ja,
sozusagen.
Genau, etwas sozusagen etwas korrekter ausgedrückt könnte man auch sagen, alle formalen und informalen Regeln, die ihr Verhalten beeinflussen.
Ja.
Die formalen Regeln sind die Gesetze und Verordnungen, denen sie hoffentlich dann Folge leisten.
Immer.
Und die informalen Regeln wäre jetzt ihre Mitbewohnerin, ja, die irgendwie doch implizit Druck ausübt, wenn sie das Falsche einkaufen, was heißt das Falsche, wenn sie Dinge einkaufen, die nicht auf den Essenstisch gehören. Und das haben sie sozusagen mit in ihrem Hinterkopf gespeichert, ja, bei ihrer Kaufentscheidung. Eine informale Regel. Und dieses Setting von formalen Regeln, das können Preise sein, das können Regularien sein, das können bestimmte rechtliche Muster sein. Und die informalen Regeln, also informal, das war gerade ein schönes Beispiel mit der Mitbewohnerin, Erziehung, Normen, die man so in sich trägt, das darf man nicht, das tut man nicht oder so etwas. Das ist wohl nirgends niedergeschrieben. Das prägt ihr Verhalten. So, das wenden wir auf den Umweltbereich an. Das ist eigentlich ein spezifischer Zugang, den wir hier auch wählen, weil wir glauben, dass wir damit besser in der Lage sind, gute Handlungsempfehlungen zu entwickeln für die Steuerung von Umweltressourcen.
Ich stelle es mir jetzt gerade sehr schwierig vor, da eine Theorie zu bauen oder ja, tatsächlich, ich stelle mir Theoriebildung gerade sehr schwierig vor, weil natürlich die Bedingungen, unter denen meine Mitbewohnerin dazu gekommen ist, zu entscheiden, dass bestimmte Lebensmittel auf dem Tisch falsch sind. Die müssten sie ja theoretisch auch berücksichtigen. Also im Grunde müssten sie ja eine vereinheitlichte Theorie über alle Menschen bauen, die die Abhängigkeiten untereinander beziehungsweise die Einstellungen der Menschen irgendwie berücksichtigt. Also was für eine Detailtiefe nehmen Sie davor? Oder wie tief dringen Sie ein? Bleiben wir bei der WG?
Also ich gebe Ihnen recht, man kann nicht alles mit einem Modell hier erfassen. Das ist ein Verhaltensmodell, weil es ist ja gerade der Punkt, wenn ich behaupte und sage, dass das Verhalten von institutionellen Rahmenbedingungen abhängt, das ist unsere Terminologie, dann muss man schauen, inwieweit kann man diese institutionellen Rahmenbedingungen verallgemeinern oder inwieweit bleiben sie spezifisch? Also vorhin habe ich über neoklassische Ansätze gesprochen. Mhm. Da wurde ganz massiv vereinheitlicht und verallgemeinert. Da war es am Ende nur noch der Preis. Ja?
Ja.
Alles wird im Preis ausgedrückt, Preis geht nach oben, Verhalten sinkt oder es wird weniger gekauft. Da gibt es auch noch Anomalien, die haben die zwar auch berücksichtigt, aber sozusagen eine sehr puristische Betrachtung. Und wenn wir jetzt Institutionen ökonomisch herangehen, müssen wir etwas konkreter werden und trotzdem kann man sozusagen nicht jeden Einzelfall betrachten, weil dann ist man ja verloren, dann macht man auch keine systematische Wissenschaft mehr. Also hat man zum Beispiel Überlegungen, die haben mit Governance-Strukturen zu tun. Mhm. Also Governance-Strukturen heißt im Staat, gucke ich mal, was kommt von der EU-Ebene, was kommt vom Bund, was kommt von den Ländern, was ist auf der Gemeindeebene.
Ja.
Das ist sozusagen mal eine systematische Überlegung. Man spricht dann über formale Regeln oder informale Regeln, was ich vorhin so angedeutet habe. Formal sind dann die Gesetze, Verordnungen, die informal einen Rahmen bilden. Also nicht nur die Preise, sondern eben auch mehr als die Preise. Und informal kann also...
Das ist die Einstellung meiner Mitbewohnerin.
Ja, und die wird dann also bei den Ökonomen dann auch mal typisiert. Ne? Da gehen die Psychologen dann nochmal viel weiter. Die Psychologen, die setzen dann ihre Mitbewohnerin und sich an einen Tisch.
Vier Semester.
Da sitzen sie an einem Tisch dann und da wird nochmal viel genauer geguckt als die Ökonomen. Also da sind wir, also im Vergleich zu den Psychologen würde ich behaupten, sind wir vielleicht noch gröber und ungenauer und all dieses hier. Wir fragen nicht, wie kommen die Einstellungen zustande, wie haben die sich formiert. Und
aber die Psychologie ist auch die Lehre vom Erleben und Verhalten des Menschen und nicht der Menschen. Also das
Richtig. Also da könnte man auch der Ökonomie vorwerfen, dass sie noch zu schwach ist vielleicht, wenn man Institutionen ökonomisch vorgeht. Aber jeder hat so seine Spezialisierung.
Mhm.
So. Also dann haben Sie schon mal bestimmte Ansätze. Dann haben Sie die Unterscheidung von Markt,
Staat. Und da kann ich ja schon mal, also bei den formellen und informellen kann ich ja dann schon mal gucken, wie ist eigentlich der Zusammenhang zwischen Typus Vegetarier meinetwegen und einer bestimmten bestimmten Gesetzen, die dann eingehalten werden oder gebrochen werden deswegen.
Ja, ja, verstehe. Ja. Es ist ja mal ganz interessant gewesen. Ich hatte mal, in Frankfurt habe ich mal einen gehört, der nannte sich Zukunftsforscher.
Ja,
und ich will gar nicht aufs Detail gehen, aber der hatte einen schönen Punkt. Der sagte, die magische Zahl, wir wollen die Zukunft erforschen im menschlichen Verhalten. Und die magische Zahl sei 1:1990, hat er gesagt. Dann haben ihn alle angeguckt, nicht so wie wir jetzt hier sitzen. Und dann hat er mal gesagt, einer bringt die Innovation, also jetzt mit dem Vegetarier, einer bringt sozusagen den ganz neuen Lebenswandel ins Rollen. 9 sind bereit zu folgen.
Ja.
Das passt vielleicht in Ansätzen auch für viele Lebensbereiche, nicht mit Verkehrsverhalten, Ernährungsverhalten. Ja. Aber 90 machen weiter wie bisher. Das fand ich ganz interessant, ob die Zahl jetzt stimmt mit 1:1990, aber die Größenordnungen sind ja sehr plakativ. Die fand ich interessant. Und jetzt würden wir natürlich sagen, Umweltverhalten, also umweltschonendes Verhalten machen der eine und vielleicht die neun, die ihm folgen. Nicht? Ja. Bei Ernährung merkt man es, wenn wir sehen, wie desaströs Fleischkonsum ist ja. in den Wirkungen. Also jetzt nicht nur für unsere Gesundheit, nicht übermäßiger Fleischkonsum, sondern in den Umweltwirkungen. Das wissen wir auch zunehmend, nicht?
Die Biometzger florieren und gleichzeitig ja. florieren aber auch die anderen Metzger.
Es nimmt zwar zu, aber ja. trotzdem würde ich sagen, nicht die meisten gehen dann die noch hier zum Aldi oder zum Lidl und kaufen nach wie vor das billigste Fleisch. Ja. Und jetzt können wir natürlich überlegen, wie adressieren wir die im Verhalten? Was sind Empfehlungen, wenn wir das wirklich ändern wollten? Konjunktiv, nicht? Ändern wollten als Gesellschaft. Und wenn wir das nicht als imperialistisch begreifen, dass wir das verändern wollten. Wo setzen wir an? Und jetzt würde natürlich ein Umweltpsychologe sehr stark sagen, weiter Aufklärung, Bildung, Information. Und die Ökonomen sind da schon etwas härter. Die würden sagen, Rahmenbedingungen verändern.
Ja.
Dann ändern wir oft beim Preis übrigens. Also die Restriktionen sind die Rahmenbedingungen. Der Preis ist eine Rahmenbedingung.
Ja, natürlich. Klar, wenn es ein Gesetz gibt, das sagt, die Umweltschäden müssen eingepreist werden, dann kostet das Hühnchen auf einmal das Dreifache.
Ja. Ja. Genau das. Und das wäre der ökonomische Ansatz jetzt aber in Reihenform jetzt hier. An den Restriktionen überwiegend anzusetzen. An den Rahmenbedingungen, Restriktionen, in Klammern manchmal Gleichpreise.
An Ihrem Gesicht meine ich zu erkennen, dass Sie das für eine prinzipiell schlechte Idee halten.
Das nein. Sozusagen, nein, 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 da bleibe ich Ökonom. Das okay. Da bleibe ich Ökonom. Das finde ich ganz, das finde ich an und für sich ganz gut, ja. Nur sozusagen in diesen Erklärungsmodellen müssen wir aufpassen, dass wir oft nicht zu pauschal sind, dass wir nicht zu neoklassisch pauschal sind, sprich immer nur über Märkte und Preise reden, sondern dass wir uns klar machen, Entscheidungen werden nicht nur in Märkten getroffen, sondern wir haben einen hohen Staatsanteil. Wir haben zwischen Staat und Marktinstitutionen, die ganzen Versicherungen, Sozialversicherungen zwischen Staat und Markt. Im Umweltbereich haben wir auch zwischenstaatliche Institutionen. Wir haben Verhandlungslösungen im internationalen Bereich. Da hilft es nicht unbedingt, sozusagen mit dem rein neoklassischen Ökonomiemodell der Maximierung reinzugehen. Da bilden sich Verhandlungskonstellationen oder so etwas. Das sind Institutionen, ökonomische Zugänge, die wir hier favorisieren.
Wenn Sie jetzt anfangen zu forschen. So, ich betreibe jetzt Forschung. Wo setzen Sie an? Also wo nehmen Sie den Faden auf?
Nein, ich würde jetzt mal deutlich machen, wir sind hier an einer Helmholtz-Einrichtung und wir sind hier sozusagen aufgefordert, und das ist unsere Philosophie, integrativ zu forschen. Integrativ soll heißen, eigentlich nicht irgendwelche Probleme herauszugreifen und die dann zu bearbeiten, sondern die Probleme, die an dieser Forschungseinrichtung auch im Vordergrund stehen. Das betrifft mich zum Beispiel ganz persönlich. Ich selbst habe in der Vergangenheit viel zum CO2-Emissionshandel geforscht.
Da haben wir ihn wieder.
Da habe ich viel zu. Nur das spielt hier, weil wir machen keine Luftreinhaltung hier am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, spielt das gar keine Rolle. So habe ich hier und da mal ein paar Wege weiterverfolgt, aber eher am Rande. Hier steht im Vordergrund Gewässerschutz, Bodenschutz oder auch, ich sage jetzt immer Schutz, ich müsste sagen nachhaltige Nutzung von Gewässern, nachhaltige Nutzung von Boden oder auch nachhaltige Nutzung von biologischer Vielfalt, von Ökosystemen und ihren Leistungen und Chemikalien in der Umwelt. Das sind vielleicht die 3, 4 großen Themen, die wir hier verfolgen. Und jetzt fragen Sie, wie kommen wir dann zu den Themen? Wir haben uns zusammengesetzt, auch seitdem ich hier bin. Mhm. Dann liefen schon einige Projekte mit Natur- und Sozialwissenschaften. Dann haben wir neue Projekte definiert, zum Beispiel dann im Flussgebietsmanagement. Als ich hier ankam, ich bin 1999 hingekommen, spielte ein großes Thema die europäische Wasserrahmenrichtlinie. Die sollte reformiert werden, indem man also das Management umstellt auf die Flussgebietseinheiten.
Wo war das Management vorher?
Es war sozusagen anders aufgeteilt. Also das heißt, ein Fluss wurde nicht als Einheit oder die Abschnitte wurden nicht als Einheit betrachtet, sondern wurden bezogen auf bestimmte Schadstoffe einzelne Regelungen betrachtet.
Mhm.
Also ich weiß jetzt die Schadstoffe nicht im Einzelnen. Und jetzt wurde sozusagen ein Flussabschnitt in seiner ökologischen Qualität betrachtet. Das ist ein Paradigmenwechsel gewesen. Also nicht mehr einzelne Stoffe wurden betrachtet, Einträge, Stickstoffeinträge, chemische Einträge oder was dann auch immer sein mag, sondern es wurde ein Flussabschnitt in seinem ökologischen Zustand betrachtet. Und das Ziel dieser Wasserrahmenrichtlinie, das war eine starke Kopfgeburt der Politik, war es, einen guten ökologischen Zustand zu haben.
Das ist mir ein bisschen zu abstrakt.
Ein guter ökologischer Zustand
ist ja auch, abgesehen davon, dass er verhandelbar ist, was ist denn ein guter ökologischer Zustand? Also was sind die Kennzahlen? Ja.
Anhand bestimmter Parameter wurde das festgelegt.
Also die wurden aber mitgeliefert, die Parameter?
Die wurden mitgeliefert, wobei das sind dann so 20 oder 30 Parameter gewesen oder sind es auch noch? Ja. Und jetzt war doch die Frage, wie kommt man zu einem neuen Management der Gewässer? in Deutschland und in Europa. Wie wird das umgesetzt? Wie kann man gute, kostengünstige, auch kostengünstige Instrumente dafür schaffen? Wo setzt man als erstes an? Wo erzielt man den größten Nutzen? Welche Stellschrauben stehen überhaupt zur Verfügung? Muss man nur die Einträge minimieren? Oder kann man auch beispielsweise gewässerökologisch arbeiten, indem man bestimmte Viecher dort aussetzt und die Viecher, die Mikroben und was auch immer da sein mag, tun die Arbeit oder sowas? Das sind naturwissenschaftlich und sozialwissenschaftliche Ansätze, die man hier mischen kann. Denn die Ökonomen sind immer gut, wenn es darum geht, bei Alternativen die Alternativen zu vergleichen.
Ja.
Das können sie gut. Das ist sozusagen ihr Job. Alternativen zu vergleichen ist ihr Job. Und die Naturwissenschaftler können also dazu beitragen, neue Alternativen zu entwickeln. Zum Beispiel ökologische Ansatzpunkte. Das ist relativ neu bei den Naturwissenschaftlern, nicht? Da wurden viele Jahre lang immer nur die Schadstoffe verringert und es wurde gefordert, die Schadstoffe zu verringern. Und dann schafft man das nicht überall, ist zu aufwendig und trotzdem hat man diese menschgemachten Einflüsse. Also sind ökologische Parameter ein wichtiger Faktor geworden. Und jetzt kann man überlegen, ist das kostengünstig möglich? Wie hoch ist der Nutzen, wenn man diese Alternativen vergleicht? Bestehen dafür auch rechtliche Voraussetzungen, um einen solchen Faktor zur Geltung zu bringen? Geht das überhaupt rechtlich? Kann man das auch überwachen rechtlich? Und solche Aspekte.
Würde die Bevölkerung überhaupt mitspielen?
Das ist auch ein Punkt. Ja, machen die überhaupt am Ende noch mit, wenn dann auf einmal ein Gewässer nur noch so und so und so benutzt werden darf? Ja. Das sind typische gemeinsame Fragen jetzt im Gewässerschutz. Und das haben wir auch im Bereich biologischer Vielfalt gemacht in einigen Projekten und ansatzweise auch bei der Chemikalienregulierung. Da haben wir nicht so viele Beispiele von unserer Forschung hier, aber da wird versucht, also wenn man so will, Hand in Hand, Hand an Hand, kann man sich jetzt mal bildlich vorstellen, aber gemeinsam.
Stehen die Wissenschaftler vom Institut in Reihe, wie früher in der Grundschule.
Ja, schauen sich lieb an, genau. So, wenn es so immer wäre, aber man muss sozusagen diese Fragen auch erarbeiten dann. Mhm. So, und dann geht man da ran und überlegt man, wie man dann sozusagen in so einem Projekt gemeinsame Ergebnisse herausbekommt. Übrigens, die Förderlandschaft, wenn wir jetzt auf Förderpolitik gucken, europäische Wissenschaftsförderung oder die des BMBF, die Förderung, die ist sehr stark in den letzten 10 bis 20 Jahren auf solche integrativen Projekte ausgerichtet. Die adressieren explizit gemeinsame natur- und sozialwissenschaftliche Forschung viel stärker, als das vielleicht in der Zeit davor, also vor mehr als 10, 15 Jahren der Fall war.
Was ist passiert, beziehungsweise warum sind die da nicht schon früher drauf gekommen? Ich meine, es sieht doch ein Blinder mit dem Krückstock.
Ich weiß nicht, ob es ein Blinder mit einem Krückstock sieht. Also schon, das kann ich nicht so genau sagen. Also zum einen, das kann ich jetzt nur mutmaßen.
Ja, natürlich.
Zum einen würde ich mal sagen, der Gewässerschutz war lange Zeit eine Domäne der Hydrologen. Also disziplinär.
Die wollten sich nicht reinquatschen lassen.
Richtig, wie alle.
Wie alle,
genau. Ökonomen lassen sich dann ja auch nicht reinquatschen oder die anderen Disziplinen lassen sich nicht reinquatschen. Das mag vielleicht ein Punkt gewesen sein. Und zum Zweiten, die von der Politik jetzt beim Beispiel der Wasserrahmenrichtlinie hat man erkannt, wenn wir also in Europa das Gewässermanagement verändern wollen, das ist Vorschrift, EU-Vorschrift, und wir wollen gewissermaßen das auch in Programmen umsetzen, dann müssen wir zwangsläufig auch gucken, geht das auch kostengünstig beispielsweise? Was sind die besten Alternativen? Also wir fangen viel stärker, als es vorher der Fall war, wo wir auf einzelne Parameter mehr geschaut haben, fangen wir viel mehr an, darüber nachzudenken, was sind denn jetzt hier mögliche gemeinsame Ansatzpunkte? Was ich vorhin nannte, ökologische Zugänge spielen jetzt eine viel größere Rolle als noch vor 20 Jahren. Die Einbeziehung der Sozioökonomie kommt durch diesen Ansatz viel stärker ins Spiel, als wenn ich immer isoliert einzelne Parameter steuere. Ja. Und so gesehen, kommt das so zusammen.
Ist die Sozioökonomie eine Teilmenge der Ökonomie?
Nee, es ist ein Sammelbegriff eigentlich für die Sozialwissenschaften, würde ich sagen. Wobei wir sagen müssen, wir verstehen darunter die Ökonomie, die Soziologie, die Politikwissenschaften und auch die Juristen hier am UFZ. Wir haben Umweltjuristen.
Was machen die?
Ganz klar,
die schauen Gesetze sich, lesen und verstehen, oder?
Auch natürlich gelesen und verstehen, aber auch vor allen Dingen Spielräume ausloten.
Ja, klar.
Das waren vorhin die Rahmenbedingungen, die Restriktionen und die Institutionen in der Sprache der Ökonomen. Das sind formale Regeln, das sind die Gesetzesvorgaben und vor allen Dingen auch durchaus Spielräume für neue Regelungen erkunden. die Juristen sind da gut. Und wir haben hier beispielsweise, ich habe jetzt einen Kollegen vor Augen, ich könnte auch die anderen nennen, aber der ist totaler Experte im Bereich des Bodenrechts. Mhm. So. Und der macht immer wieder Vorschläge gewissermaßen, der hat eine stark durchaus auch umweltbezogene Perspektive. Wie kann man rechtlich Aspekte des Bodenschutzes und der nachhaltigen Bodennutzung besser umsetzen? Mhm. Welche Vorschläge sind da in der europäischen Agrarpolitik denkbar? Welche stehen dem entgegen? Wie müsste die Agrarpolitik reformiert werden? Das hat viel mit Agrarpolitik zu tun, weil die Bodennutzung wird sehr stark dadurch belastet. Also der Boden wird dadurch belastet. Die Bodennutzung ist nicht mehr nachhaltig.
Ja.
Also
das. Und es ist nicht eingepreist, habe ich mir mal sagen lassen.
Und es ist das ist jetzt immer die Frage, inwieweit das eingepreist ist. Bestimmte rechtliche Regelungen, die dazu führen, dass ein Bauer Maßnahmen ergreifen muss, das ist ja eine Einpreisung. Mhm. In dem Moment, wo er Kosten aufwendet, wird also ein bestimmter Umweltschutz eingepreist. Höhere Kosten hat er dann oder hat geringere Erträge. Er kann auf 5% der Flächen dies und das nicht mehr tun oder sowas. Mhm. Das ist ja dann eine mögliche Art von Einpreisung. Die Frage ist nur, wie weit reicht diese Einpreisung? Und hier ist klar die Aussage, und dem würde ich auch sagen, wir haben eine unzureichende Einpreisung aus ökonomischer Sicht.
Reden wir über die Landwirtschaft oder reden wir über alles?
Ich habe jetzt gerade speziell über die Landwirtschaft geredet und die hatte ich vor Augen. Ich will nochmal sagen, was das heißt. Das ist ja auch so ein Punkt. Wenn Ökonomen das Wort Kosten benutzen, dann denken viele Menschen, das sind ja nur sozusagen die Ausgaben, die getätigt werden, von Privaten oder vom Staat. Mhm. Aber Kosten heißt eigentlich Volkswirtschaft, Ressourcenverzehre.
Ja.
Also überall, wo ich Ressourcen verliere, wo ich was aufwenden muss, habe ich Kosten. So, und jetzt gibt's die Kategorie der Umwelt- und Ressourcenkosten. Das heißt, wenn ich die Umweltqualität verschlechtere, ist das nichts anderes als eine Kostenkategorie. Das sind Umweltkosten. So, und jetzt ist die Frage, inwieweit sind diese Umweltkosten, also Umweltschäden, was ich der Umwelt als Schaden zufüge, bezeichnen die Ökonomen dann als Umweltkosten. Mhm. Und inwieweit sind diese Umweltkosten jetzt eingepreist in Entscheidungen? Der Gedanke ist, wenn sie voll eingepreist wären,
würde der Sprit 5 Mark kosten, wie damals
gefunden. Der würde 5 Mark kosten und es würde gewissermaßen angemessener mit der Ressource umgegangen.
Ja.
Mit ihrem wahren Wert.
Innere Wert des Benzins.
Ja? Naja, mit ihrem wahren, vollem Wert würde damit umgegangen.
Ja. Ja,
das haben wir natürlich nicht, die volle Einpreisung von Kosten. Das ist jetzt ein Gedankenkonstrukt der Ökonomen, aber Sie haben ja da gerade eingeworfen, dann wäre der Preis viel höher. In der Regel wäre er viel höher, wenn die Umwelt- und Ressourcenkosten berücksichtigt würden.
Wo wäre er denn nicht viel höher, wenn er in der Regel höher wäre? Also was ist die Ausnahme? Also wo ist tatsächlich das Geld, also die Umweltkosten ausgedrückt in Geld, wo ist das angemessen geregelt bei uns?
Schwere Frage. Ich glaube, in den meisten Bereichen wäre es tatsächlich so, dass wir die Umwelt- und Ressourcenkosten nicht ausreichend berücksichtigen. In den meisten Bereichen.
Wie ist es in so Luftqualität?
Bio-Lebensmittelproduktion?
Das ist ja ein bisschen, sie sind zumindest etwas teurer. Ob
das da ist sicherlich reicht? Ein guter, das wissen wir nicht genau. Es ist ja auch jetzt, also das ist erstmal ein Gedankenkonstrukt,
zu
sagen, alle Umwelt- und Ressourcenkosten. Jetzt müssen wir bestimmen, wie hoch sind Umwelt- und Ressourcenkosten. Also Umweltschäden ermitteln, mögliche Schäden ermitteln und sagen, was heißt das an Verlust für die Gesellschaft?
Auch
und das auch noch irgendwie in einem Preis ausdrücken. Das
und jetzt vor allen Dingen gucken, wie weit gehen wir eigentlich in der Produktionskette zurück? Absolut. Also wie weit verfolgen wir die zurück?
Ganz bis genau.
Wir sagen, okay,
ganz
jetzt
genau.
Ist mal gut.
Deshalb ist das zunächst einmal ja ein theoretisches Konstrukt oder eine Denkanleitung, die mir helfen soll. Ja, und so würde ich das auch auffassen. Und jetzt glaube ich ganz sicher, dass wir mit den Bio-Lebensmitteln dann natürlich mehr Kosten um vermiedene Umweltschäden eingepreist haben, als in den konventionellen Nahrungsmitteln beispielsweise. Das glaube ich schon. Aber Sie hatten ja gefragt, gibt es Bereiche, wo das schon voll geschehen ist? Oder das weiß ich, ist schwierig.
Zumindest an denen man nichts nicht groß kritisieren. Also wo man sagen könnte, okay, darum kümmern wir uns jetzt erstmal nicht, es gibt Schlimmeres.
Richtig, richtig. Fällt mir so wenig ein, so wo wir richtig gute Zustände hätten, nicht?
Und wo haben wir die schlechtesten? Würden Sie sich da festlegen wollen? Wahrscheinlich CO2 in der Atmosphäre, oder?
Also CO2 ist ganz sicher ein Problem. Das ist jetzt nach den Klimaverhandlungen in Paris ja wieder allen vor Augen geführt worden. Natürlich haben wir einen viel zu hohen Ausstoß an CO2. Das wird die Erdtemperatur in die Höhe treiben. Ein 1,5 oder 2 Grad Ziel wird im Moment nicht erreicht werden. Mhm. Und selbst nach Paris wird man mal sehen, was an Maßnahmen folgen wird. Und das sind Kosten. Die Kosten sind jetzt zum Beispiel spürbar. Die Korallenriffe sterben ab. Jetzt schon. Ne, die Korallenriffe vertragen jetzt schon nicht den CO2-Konzentration, die wir haben. Mhm. Das heißt also, wir haben ein massives Absterben der Korallenriffe. Jetzt kann man sagen, aha.
Ich muss mich immer noch dran gewöhnen, dass Sie mit Kosten nicht meinen, dass es mich unmittelbar Geld kostet.
Aber es trifft die Menschheit als Ganze, denn die Korallenriffe sind die Kinderstuben für die Fischaufzucht. Mhm. Man sagt, dass etwa 25% der Biomasse in den Meeren an den Korallenriffen hängt. Die machen etwa 1% der weltweiten Flächen aus, die Korallenriffe, sind aber, so heißt es, für 25% der Biomasse verantwortlich. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, ja, dann ist es natürlich eine sehr indirekte Wirkung, also, aber es geht Fischfang irgendwie zurück und es trägt bei zur Ausbeutung der Meere und zu übermäßigem Fischfang und damit auch letztlich zu den Lebensgrundlagen der Menschen. Dann haben die Korallenriffe ja nochmal ganz andere Funktionen, also ich bin kein Ozeanforscher, aber sie haben bestimmte ökologische Funktionen, jetzt Kinderstuben für die Fischaufzucht oder für die Fische habe ich genannt, aber auch im Systemen haben sie ja bestimmte ökologische Funktionen, die ich jetzt nicht genau beschreiben kann, aber auch das sind ja eventuell Wirkungen, die dann nicht mehr auftreten, die ausfallen, die das ökologische System verändern und das kann den Menschen belasten und dann sprechen wir von Kosten. Mhm. Ja, also jetzt sehr abstrakt gesprochen. Und also CO2 ist sicherlich ein ganz gravierender Faktor, das würde ich auch sagen. Ist auch anerkannterweise der Fall. Und das zweite ganz große Problem, was aber viel schwerer in den Griff zu bekommen ist und auch schwerer zu beurteilen ist, ist der Verlust der biologischen Vielfalt. Wir wissen halt nicht, wie schlimm das ist. Wir wissen nur,
dass es passiert.
Wir haben Aussterberaten, die in diesen Zeiträumen jedenfalls in der Menschheit einmalig sind. In so wenigen Jahrzehnten so hohe Aussterberaten. Es gibt so Indizes, nicht 1970 gleich 100, dann sind wir jetzt beim Wert von 60 oder was auch immer, so bei Biodiversitätsindizes. Aber hier ist eben besonders schwer zu sagen, wie schlimm ist das denn, wenn einzelne Viecher und Tiere und Arten oder Ökosysteme verloren gehen oder genetische Vielfalt verloren geht. Nee, das sind ja die Komponenten genetische Vielfalt, Artenvielfalt und Ökosystemvielfalt. Also wenn das verloren geht, wie schlimm ist das denn eigentlich? Und das ist sehr schwer zu beantworten. Und hier trägt zu diesen Kosten sehr stark unsere Landwirtschaft bei. Das ist ein zweiter großer Problembereich, Landwirtschaft und biologische Vielfalt im Weltmaßstab. Wir betreiben eine Intensivlandwirtschaft, die eindeutig und sehr einseitig auf die Versorgungsleistungen Bezug nimmt. Das heißt also, Produktion von Nahrungsmitteln wird maximiert, aber andere Leistungen der Ökosysteme gehen darüber verloren. Und da ist die biologische Vielfalt mit drin. Damit aber auch die Regulierungsleistungen für den Menschen oder bestimmte kulturelle Leistungen. Die Landschaft hat sich verändert, auch hier in Deutschland hat sie sich massiv verändert.
Gibt es irgendeinen Teil Deutschlands, der noch nicht vom Menschen angefasst wurde?
Nee, wir sprechen von Kulturlandschaft eigentlich. Wir haben keine richtigen naturunbelassenen Gebiete mehr bei uns in Deutschland. Das mag in Russland anders sein oder so, oder in Alaska noch in Teilen. Und da müssen wir schon drüber nachdenken, wie wir also auch eine nachhaltigere Landwirtschaft, Landnutzung allgemeiner gesprochen, auf den Weg bringen. Das finde ich ist ein ganz großer Punkt.
Aber dazu müssten Sie auch wiederum irgendwie beziffern können, wie teuer der Verlust der Biodiversität ist. Und da sagten Sie eben, das wäre schwierig.
Aber es ist sehr schwierig.
Gibt es schon Ansätze?
Es gibt Ansätze. Es gibt Ansätze für bestimmte Landschaftsausschnitte beispielsweise. Also man spricht in diesem Zusammenhang oft von Ökosystemleistungen. Mhm. Das sind die Leistungen, die die Natur dem Menschen liefert. Damit hat man also nur
Im
Dienstleistungssinne. Damit hat man eigentlich nur die Leistungen im Sinne für den Menschen. Das ist also, wenn Sie so wollen, eine anthropozentrische Sicht.
Der Mensch steht im Vordergrund. Anders kriegt man es dem Menschen aber nicht verkauft.
Und diese Leistungen gibt es, die werden durchaus, solche Veränderungen werden ermittelt für bestimmte Landschaftsausschnitte. Ich nehme mal ein Beispiel, die Moore. Mhm. Die Moore und Feuchtgebiete haben hier, jetzt auch hier in Deutschland, eine riesige Rolle gespielt. Bis vor 200 Jahren, ich glaube, wir haben nur noch 5% der ehemaligen Moorstandorte.
Das haben wir trockengelegt, verfeuert.
Ja, ich will das auch gar nicht alles schlecht reden. Ich meine, was der Friedrich der Große in Brandenburg, Berlin gemacht hat, Das Oderbruch hat er ja unter anderem trockengelegt. Mhm. Ich glaube, das war nicht richtig witzig, vor 200 Jahren im Oderbruch zu leben.
Nö, das nicht.
Und das heißt ja, das sei die größte Landgewinnung gewesen, die Deutschland jemals gehabt habe. Mehr als durch Kriege erreicht und durch Landinanspruchnahme erreicht wurden. Das müssen also Riesenflächen gewesen sein. Und das ist sicherlich auch ein Verdienst, dass man jetzt dort Landwirtschaft anbauen kann. Aber wir müssen eben auch sehen, dass an vielen Moorstandorten, die wir jetzt dann trockenlegen, immer noch trockenlegen und die wir nutzen oder trockengelegt auch haben, dass jetzt dort Ökosystemleistungen verloren gegangen sind. Zum Beispiel, diese trockengelegten Moorböden haben immense Treibhausgasemissionen. Die sind, ich dachte
das immer... Sind das CO2-Senken gewesen?
Ja, riesige CO2-Senken und mit jedem Torfabbau sowieso, aber auch mit jeder Trockenlegung, werden diese CO2-Senken zu CO2-Quellen. Die Größenordnungen sind erstaunlich. Also für Deutschland, das wissen die wenigsten, haben wir, wenn wir das CO2 betrachten, ist erstmal der Anteil der Landwirtschaft und der Landnutzung am CO2-Ausstoß Deutschlands bei 12%. Das ist gar nicht so wenig.
Die Landnutzung ist aber...
Ich will sagen, was das bedeutet. Das,
genau.
Das ist nämlich ganz genau die trockengelegten, kohlenstoffreichen Böden, auf denen jetzt Landwirtschaft betrieben wird. Sprich, die ehemaligen Moorstandorte oder kohlenstoffreichen Böden. Von diesen 12% gehen rund 35-40% auf die trockengelegten Moore. So. Das heißt also, ein effizienter Moorschutz ist enorm wichtig für den Klimaschutz und bringt uns vermutlich für den Klimaschutz viel mehr an Vorteilen, als wir durch die verloren gegangene Produktion an den Standorten haben. Darüber hinaus ist es wichtig für die biologische Vielfalt. Man hat dort in diesen feuchten Gebieten besonders hohe Artenvielfalt, ohne dass wir jetzt genau wissen, wie viel das in Euro jetzt wert sein mag. Es bringt dazu was für das Mikroklima in den Regionen und es bringt was für den Wasserhaushalt. Das heißt, wir haben verschiedene Leistungen, die indirekt für den Menschen von Nutzen sind. Und diese Leistungen der Moore und Moorstandorte, kohlenstoffreichen Böden, die sind verloren gegangen durch die Trockenlegungen. Und umso wichtiger ist es, mit solchen Argumenten, jetzt kommen wir auf den Punkt, mit solchen eigentlich ökonomischen Argumenten, die das auch in Zahlen ausdrücken, zu zeigen, wie desaströs es ist, wenn wir weiter Moore trockenlegen.
Klar, jeder begreift, wenn man sagt, das kostet 10 Milliarden im Jahr.
Ja.
Das ist, auf einmal ist das eine Größenordnung, die irgendwie plastisch wird.
Wir haben eine Studie, die heißt Naturkapital Deutschland, die ich leite. Und in dieser Studie versuchen wir genau solche Beispiele zusammenzutragen. Und für die Moorböden können wir sagen, dass trockengelegte Böden 4-5-mal so hohe Kosten wie Nutzen haben. Das heißt also, die Nutzen wären landwirtschaftliche Produktion auf den Standorten, wenn sie trockengelegt würden. Aber die Kosten sind dann die verloren gegangenen CO2-Speicher, Wasserhaushaltsregulierung und Mikroklimaregulierung. Das haben wir mal versucht zu beziffern. Nicht, dass diese Zahl exakt richtig wäre, aber die Größenordnung ist eindeutig. 4-5-mal so hoch sind die Schäden aus trockengelegten Mooren im Vergleich zu den Nutzen in Form von Versorgungsleistungen.
Aber wie drückt man eine Veränderung des Mikroklimas beispielsweise in Geld aus? Wie kommen Sie dahin? Was für eine kognitive Volte müssen Sie da schlagen?
Wir haben gewissermaßen jetzt am Beispiel der Moore nicht alle Leistungen bewertet. Wir haben die CO2-Speicherung bewertet. Das geht wieder recht gut, weil wir für den CO2 haben wir im Grunde Märkte und es gibt Hinweise, welche Preise wir dort wählen.
Das ist dann wieder der Emissionshandel, den Sie
haben. Ja, wobei den Preis nehmen wir nicht, sondern es gibt eine Empfehlung des Umweltbundesamtes, welchen Preis man dort, also das ist der soziale Preis des Carbon von CO2, der Preis. Und das ist an sich schon wieder eine sehr schwierige Frage, wie man diesen Wert erfasst. Viele sagen, nehmt doch den Preis aus dem CO2-Handel.
Ja.
Da sagen wir, der ist Quatsch, der Preis aus dem CO2-Handel, weil der CO2-Handel so schlecht ausgestaltet ist. Der ist nämlich nicht richtig gut ausgestaltet.
Das habe ich hier noch stehen, das müssen Sie mir nachher erklären.
Kann ich Ihnen gleich erklären. Also gibt es sozusagen Empfehlungen für den Social Price of Carbon des Umweltbundesamtes. Die haben dann sehr umfangreiche Berechnungen angestellt. Da gehen zum Beispiel ethische Fragen. Also eigentlich will man die Umweltschäden bewerten.
Ja.
Und da stellt sich die Frage, bewerten wir die Umweltschäden nur bei der deutschen Bevölkerung oder weltweit? Ja, da sagen wir zum Beispiel weltweit. Also ethisch können wir nicht nur die Schäden auf Deutschland beziehen.
Das ist richtig, aber das wird, um es den Deutschen zu verkaufen, ist das wieder, glaube ich, viel zu weit gefasst.
Das kann sein, aber es ist trotzdem richtig. Schauen Sie mal, wenn wir nur die Schäden bei den Deutschen nehmen. Wir Deutsche können uns beliebig schützen vor Hochwasser oder vor den extremen Wetter, nicht beliebig. Wir können uns viel besser schützen als etwa Vertreter aus Ländern, die auf Inseln leben, die gerade mal 2 Meter über Meeresspiegel sind. Ja. So. Und deshalb ist es eine ethische Frage. Wenn man also dem folgt, dann kommt das Umweltbundesamt zu einer Empfehlung für den CO2-Preis von 80 Euro pro Tonne vermieden CO2. Mhm. In den USA gibt es ähnliche Überlegungen, die haben übrigens niedrigere Werte. Die sprechen von 20 bis 25 Euro pro Tonne CO2 an Schaden, der verursacht wird. Also Sie sehen, da sind auch Bandbreiten drin. Aber hier haben wir Werte.
Das sind vermutlich informelle Faktoren, die das dann bestimmen. Also letztlich Politik.
Auch, ne? Auch Politik und Wertschätzungen, die da mit drin reinspielen. Aber das sind zum Beispiel dann Werte, die wir nehmen können und auf diese Moore jetzt relativ gut übertragen können.
Klar, wie viele Tonnen kommen da raus? Weil, was kostet es, die wieder einzulagern? Oder,
ja, das kann man nämlich bei den Mooren recht gut ermitteln. Was geht an Tonnen raus? Und dann haben wir diesen Preis und können das beimessen. So. Das ist sozusagen relativ einfach möglich. Bei dem Mikroklima, weil Sie danach gefragt haben, ja, haben wir solche Zahlen nicht gehabt. Ja, sondern wir haben die Zahlen gehabt für das CO2 haben wir das gehabt und dann noch für den Erholungswert der Moore. Man muss auch sehen, wo man Zahlen herkriegt. Also manche Moorgebiete haben einen Erholungswert durch die Landschaft und es gibt eine Zahlungsbereitschaft der Bevölkerung. Dann haben wir sozusagen
Tourismus.
Ja, zum Beispiel.
Okay, verstehe.
Tourismus, aber nicht nur. Es kann auch sein, dass Sie nicht dorthin fahren und trotzdem bereit sind, für die Moore etwas zu zahlen. Schauen Sie mal, wenn ich Sie als aufgeklärten Staatsbürger vor mir sitzen habe und ich frage Sie, sind Sie vielleicht auch bereit, Sie kriegen jetzt was mit über Moorschutz und ich halte jetzt ein längeres Referat über Moorschutz. Nehmen wir mal, ich täte das.
Tun Sie es nicht?
Ach, ich bin schon noch sehr knapp und auch nur rudimentär
lass
und nicht systematisch. Und dann würde ich Sie fragen, sind Sie bereit, für den Moorschutz etwas zu bezahlen? Und dann sagen Sie...
Ach so, die Abteilung 10er im Monat.
Oder ja, sowas, ne? Könnten Sie sagen. Also ich muss schon glaubhaft sein,
ja,
was damit
ja
passiert. Und so eine, das ist auch eine Form von Erfassen von Werten, die Ökonomen betreiben. Das ist auch mit drin bei den Mooren. Erholungswert können Sie mit erfassen. So eine Zahlungsbereitschaft können Sie erfassen. CO2 können Sie erfassen. Mikroklima konnte man schlecht erfassen. Das ist aber nachrichtlich ein Wert. Ist deshalb ja nicht schlechter an sich. Nur, also nicht unbedeutender an sich.
Ja, ja,
aber nur Sie können kein Wert mehr messen an der Stelle.
Ja. Und wie will ich es diskutieren, wenn ich ihm keinen Wert beimessen? Also der Wert ja nur abstrakt sein. Und
das macht es
ja so schwer, das zu diskutieren.
Bei der Aussage, die ich vorhin hatte, habe ich gesagt, wir haben in den Berechnungen festgestellt, bei solchen Berechnungen, und das sind jetzt Bandbreiten, dass ein effektiver Moorschutz der Gesellschaft mindestens 4 bis 5 Mal so wertvoll ist, wie etwa die Nutzung als Grasfläche, wo Heu gemacht wird und wo der Landwirt seine Prämie bekommt und vielleicht bestimmte Dinge da anbaut. In dem Wort mindestens
steckt das Mikroklima mit drin.
Ja, ganz genau. Wir haben also hier die Werte erfasst, die 3, 4 Kategorien, wo wir was gefunden haben. Mhm. Und wir haben auch nicht selber Studien gemacht, wir haben zusammengetragen. Wir haben das zusammengetragen, was wir überall gefunden haben. Und in dem Wort mindestens steckt drin, okay, da gibt es noch andere Ökosystemleistungen, vielleicht das Mikroklima.
Jetzt mag der Kritiker einwenden, ja, aber vielleicht ist die Veränderung des Mikroklimas hinten raus positiv.
Kann sein. Kann ich nicht, könnte ja sein, dass es so ist, ja. Aber im Moment, also beim Mikroklima weiß ich es tatsächlich nicht, das hängt sehr am Standort.
Wobei, wenn ich behaupte, dass das so sein könnte, dann bin ich auch belegpflichtig, von daher...
Ja, jedenfalls für das globale Klima ist es nachteilig. Das haben wir ja vorhin gesagt, wegen der CO2-Ausstöße. Ja. Das ist eine spannende Frage. Jetzt sind wir im Ökonomischen. Mhm. Jetzt sind wir an der Frage, kann man mit ökonomischen Argumenten mit die Natur auch bewerten? Hilft das für bestimmte Entscheidungen? Und unser Gespräch war ja so, dass wir vorhin gesagt haben, okay, an manchen Stellen haben wir naturwissenschaftliche Bewertungen. Wir waren beim Gewässerschutz gewesen, beim Flussgebieten gewesen. Bei manchen Stellen helfen vielleicht auch ökonomische Entscheidungen. Und hier haben wir mit einem Vorhaben, das heißt Naturkapital Deutschland, der Begriff ist schon eine Provokation,
ja,
Naturkapital, haben wir den Versuch gemacht, mal ökonomische Zahlen zusammenzutragen für die Bewertung von Landnutzungen. Und das sind jetzt, das war ja der Punkt, immer ausgewählte Landnutzungen. Also Moore und kohlenstoffreiche Böden war eine Landnutzung. Wir können auch über Gras und Grasland sprechen im Vergleich zu Ackerland. Nicht? Ist auch ein Problem.
Welches?
Das Problem ist, dass wir immer mehr also Grünland oder Grasland verloren haben. Mhm. Also wir sind in einem Alter, wir haben das schon beobachtet.
Oh, die
Zahlen geben das ganz deutlich her. Wir haben also massiv Grünland verloren, Grasland verloren. Und da ist jetzt natürlich anderes angebaut worden. Da ist Ackerbau, wird da jetzt
betrieben. Oder Versiegelung.
oder Versiegelung. Es ist de facto so, dass die Versiegelung hat dazu geführt, dass Ackerflächen verloren gehen. Und die Ackerflächen wurden wieder reingeholt durch den Umbruch von Grünland zu Ackerland. Mhm. So sind im Wesentlichen die Hauptzahlen. Und jetzt kann man sagen, ja, ist doch gut, jetzt haben wir wieder unser Ackerland, jetzt wird da wieder schön produziert, nicht? So, die Flächen sind in etwa konstant geblieben, die Ackerflächen. Aber das Grünland ist verloren gegangen. Also in den letzten 10 Jahren nochmal Hunderttausende von Hektar. So. Und jetzt gehen damit aber bestimmte Ökosystemleistungen verloren. Mhm. Auch das kann man jetzt wieder zeigen. Wieder der.
Ja, selbst das CO2, das der Grashalm speichert.
Die CO2-Speicherung ist anders über Grasland als über dem Ackerland. Wir haben zum Teil unter diesem Grasland auch ökologisch hochwertiges Grasland. Nicht alles, aber es gibt auch ökologisch hochwertiges Grasland, das erhaltenswert ist. Und auch dort gibt es Studien, die wir dann aufgerufen, zusammengetragen haben. Und der Schutz des Graslandes ist damit eindeutig belegt. Und der Punkt ist ja jetzt der. Die Naturschützer wissen das ja alle. Aber mit den
Das sind ja die 1 und die 9, die Naturschützer. Wir brauchen die 90 anderen. Ne?
Genau, das sind der eine oder die 9. Genau. Das sind die Wissenden, die Aufgeklärteren. Vielleicht auch die Besserwisser.
Aber das sind die 10% Klugscheißer.
So zum Beispiel. Aber diese 90, so, und von denen versuchen wir mit solchen ökonomischen Argumenten auch welche zu erreichen. Indem wir sagen, Moment mal, ihr seid Entscheidungsträger. Macht euch klar, das sind volkswirtschaftliche Schäden, die verursacht werden, wenn Grasland oder Grünland verloren geht, weiter verloren geht.
Der gute Sozialwissenschaftler würde auch messen, inwieweit er die erreicht. Tun Sie das?
Schaffen.
Vielleicht würde es der gute Sozialwissenschaftler auch nicht tun. Ich wollte jetzt nur
schaffen
ein bisschen
rumprobieren. Schaffen Sie nicht. Na, sagen wir mal so, die Frage, das ist ja jetzt ein ganz schwieriger Punkt. Sie fragen ja nach dem Erfolg von Politikberatung.
Genau.
So würde ich das jetzt übersetzen.
Nicht? Ja, genau so. Das
Erfolg war so gemeint. Und da ist doch die Frage, also woran messen wir den Erfolg von Politikberatung? Und das ist schwierig, weil im politischen Prozess, nicht? Im politischen Prozess sind andere Ratios, wer ist Plural von Ratio? Also andere Rationalitäten. Andere Rationalitäten. Das bedeutet aber doch, sie können eine gute Lösung vorschlagen und die wird politisch am Ende nicht genommen.
IPCC.
Zum Beispiel IPCC.
Ist ja irgendwie der Klassiker dafür, dass...
Oder, zweites Beispiel, oder? Wir haben eine große Studie gehabt am UFZ. Ein Kollege hat das, wie ich finde, toll gemacht. Werra, Weser und Kali-Produktion. Nicht? Ich weiß nicht, ob Sie da an der Werra mal entlang gefahren sind. Nee. Da sind diese Kali-Berge.
Ja, das kenne ich aus Hessen.
Da ist zwischen, ja auch Hessen genau, zwischen Hessen und Thüringen haben wir diesen Kali-Ablauf. Mhm. So, und was ist dort geschehen? Also seit vielen, vielen Jahren, das soll noch weitergehen bis etwa 2060, 2080. Kali und Salz ist dort auch regional bedeutsam. Etwa 4.000 bis 5.000 Arbeitsplätze hängen direkt daran, 8.000 Arbeitsplätze indirekt.
Regional so bedeutsam, dass als ich mal im Hörfunk gesagt habe, dass die da die Werra vergiften, war das die Werra? Ich weiß
ja,
es gar nicht mehr.
Ja, genau.
Ich, darum geht's. Wüst beschimpft wurde per Brief, per Mail, per Anruf.
Von denen?
Nur von Bürgern, so. Die wahrscheinlich irgendwelche ökonomischen...
Jetzt wird es wirklich richtig spannend. Ja. Jetzt haben wir hier, jetzt geht es um Erfolgsmessung von Politik. Das war das Thema. Jetzt hat ein Kollege von mir einen runden Tisch mit begleitet als wissenschaftliche Leitung. Da gab es einen runden Tisch Werra, Weser und Kali-Produktion. Also genau darum geht's. Mit den Stakeholdern am Tisch. Das heißt, das Unternehmen, die beteiligten Bundesländer, das sind nicht nur Hessen und Thüringen, das sind auch noch Niedersachsen, weil das Wasser fließt dann durch Niedersachsen. Das ist noch ein winziger Anteil, war nicht Bayern noch dabei. Jedenfalls, die Bundesländer sind dabei, die Gewerkschaften dabei, also ein sogenannter runder Tisch mit 30 Leuten. Die haben Lösungen entwickelt und haben am Ende darüber abgestimmt und haben, glaube ich, mit großer Mehrheit, also 3 oder 4 Gegenstimmen von 32 Abstimmungsberechtigten, eine Lösung favorisiert. Die Lösung hieß, baut bitte eine Pipeline von der Werra bis an die Nordsee.
Ja.
Damit das ganze Zeug, da gibt es auch bestimmte Trassen, eigentlich über diese Pipeline abgeführt werden kann. Kostet aber 500 Millionen. Mhm. Aber es war sozusagen von den möglichen Alternativen noch die beste. So. Kali und Salz hat sich dann dagegen verweigert. Das wurde denen dann zu teuer. Dann hieß es auch, sie würden von den Amerikanern übernommen. Da hatte man schon wieder Angst, dass alles ganz anders läuft. Und jetzt hat man irgendwie eine andere Genehmigung für Kali und Salz erteilt. Die können jetzt weiter die Halden aufbauen und können weiter in bestimmten Maß in Werra und Weser einleiten. So, jetzt haben sie hier einen wissenschaftlichen Prozess gehabt.
Ja.
Vorschläge gehabt.
Ja.
Die Vorschläge waren gut, auch fundiert. Es gibt Studien, ich habe die hier im Schrank stehen, nicht? Studien dazu. In einem stark partizipativen, auch der Öffentlichkeit zugewandt. Und am Ende ist es doch gescheitert.
Ja.
Und jetzt können Sie sagen, puh, wie gut ist denn jetzt die Politikberatung gewesen? Jetzt können Sie sagen.
Gar nicht. Weil es ist gescheitert. Also es
ja,
ist,
ne,
ich,
genau.
Ich, auch, ich, so, ich, mein, ich kann ja nur auf den Outcome und gucken.
Also ich Beispiel, ja, und ja, das ist aber jetzt genau der Punkt. Und jetzt würde ich sagen, ja. Und was kann aber dann Wissenschaft denn noch machen? Also ich wollte sagen, Wissenschaft können Sie doch nicht dann, Sie können doch nicht sagen, das war deshalb schlechte Wissenschaft.
Das ist richtig, ja.
Sie, das ist sowieso genau, nicht.
Das stimmt.
Aber Sie können
ja,
auch nicht
stimmt.
sagen, das war ein schlechter Prozess.
Ja,
der
stimmt.
Prozess war sozusagen fast singulär in Deutschland. Das war ein Versuch, so vorzugehen. Das
ich überlege auch gerade, wie könnte man es eigentlich besser machen?
Und so,
Volksabstimmung
und,
noch, die dann zu Gesetz wird. Das wäre die einzige, der einzige Weiterdreh, den
vielleicht.
Man da noch hätte.
Aber das war sozusagen ein sehr starker wissenschaftlicher Prozess. Es zeigt aber, dass Sie eigentlich Politikberatung am Outcome sehr schlecht messen können.
Ja.
Ja. Und ich würde jetzt, und das ist jetzt.
Zumal sie dann auch irgendwann, wenn irgendetwas, irgendeine Politikberatung zugesetzt wird, noch nicht mal genau wissen können, ob es ihre Politikberatung war oder ob es der Umstand war, dass der Politiker, der das Gesetz geschrieben hat, in einer WG wohnt mit einer Vegetarierin
vom genau, Anfang. Genau, oder der Umweltminister wohnt direkt an der Werra.
Oder so.
Oder so etwas könnte ja auch der Fall sein. Ja,
sowas ist in meiner Heimatstadt häufiger
dann passiert. Dann scheitert es halt mal, genau. Da können Sie sich auf den Kopf stellen oder sowas ähnliches. Dann stimmt das eine Land XY vielleicht nicht zu. Hat übrigens eine Rolle gespielt hier.
Tatsächlich.
Wir nennen keine Bundesländer und keine Namen.
Natürlich nicht.
Natürlich nicht. Ja, und aber jetzt haben wir doch wirklich einen interessanten Diskurs. Denn jetzt würden manche, auch Naturwissenschaftler, sagen, wieso denn Sozialwissenschaften, wieso denn Lösungen für die Praxis entwickeln? Dann lassen wir es doch lieber ganz, wenn es offensichtlich auch mal scheitert. Da würde ich aber entgegenhalten, und das ist wirklich jetzt eine wichtige Position, ich würde immer sagen, solange wir an den zwanglosen Zwang des besseren Arguments glauben. Das ist Habermas gewesen, so ein Philosoph.
Aber heute nennt man es Nudging.
Nudging als Anstoßen.
Ja,
Nudging hat noch eine andere, könnte noch andere Elemente beinhalten. Aber solange wir gewissermaßen daran glauben, das bessere Argument zählt irgendwann mal, dann ist das der einzige Weg, als Wissenschaftler sozusagen, es klingt fast pathetisch, für das bessere Leben, also für bessere gesellschaftliche Lösungen, solche Lösungen mit anzubieten.
Ja, zumindest die Argumente zu liefern, weil irgendwo muss ich sie ja herholen. Und was nicht im, ich sage immer, was nicht im Laden steht, das gibt's auch nicht.
Ja.
Wie soll ich denn auf die Idee kommen, dass es bestimmte Argumente zum Beispiel für den Schutz von Mooren gibt, wenn Sie die nicht formulieren?
Aber in der Politikberatung, und jetzt wollen Sie natürlich sagen, wie gut, jetzt kommt das Folgende, jetzt wird gefragt, wie gut sind die in der Helmholtz-Gemeinschaft in der Politikberatung? Also in der Helmholtz-Gemeinschaft, nicht? Da müssen wir, wir werden gemessen, wie alle anderen, nach Veröffentlichungen, nach Journals, nach Easy Factor und was es dann alles so gibt. Und jetzt sagen wir hier am UFZ als Zentrum, wir möchten auch einen Politik- oder Gesellschaftsimpact haben. Das ist Teil unserer Philosophie. Nicht nur, weil ich jetzt als Sozialwissenschaftler hier sitze, sondern das gilt für unser Zentrum insgesamt.
Mhm.
Wir wollen also nicht irgendeine Forschung machen, sondern relevante Forschung für die Stakeholder. Wer ist das? Aber gut, Gesellschaft, Politik, Gruppen. Und dann wollen wir denen gute Lösungen anbieten.
Ja.
So, jetzt haben wir das alles gemacht und die Lösung ist gescheitert. Und jetzt werden wir wieder evaluiert und das heißt, Leute, es ist doch nichts von eurem Zeug umgesetzt worden. Keine eurer vorgeschlagenen Lösungen ist umgesetzt worden.
Ist das tatsächlich, ist das eine, wirklich eine Kritik, die kommt? Oder, also, weil das ist ja dann.
Nein, es ist keine Kritik, die kommt, aber es zeigt, wie schwer es ist, wissenschaftliche Politikberatung überhaupt zu beurteilen.
Ja.
Wenn man so ein Begutachtungssystem hat, das haben wir in der Wissenschaftslandschaft, das haben wir auch in Helmholtz und das ist auch anerkannt so. Dann tun wir uns natürlich leicht beim Zählen der Veröffentlichungen. Das ist furchtbar billig und leicht mit Easy Impact und Faktor und was auch immer da ist. Und dann haben manche Disziplinen noch Besonderheiten. Aber wenn wir sagen, Wissenschaft ist mehr als nur Veröffentlichungen, und das würde ich auch sagen, Wissenschaft ist auch im Dienste der Gesellschaft. Da müssen wir auch fragen, wie gut ist diese Wissenschaft im Dienste der Gesellschaft? Und dann, das war mein Punkt, zeigt sich, dass es unglaublich schwer ist, das zu beurteilen.
Mhm.
Weil wir können fast nur die Aktivität beschreiben, aber der Erfolg der Aktivität, ob das letztlich zu einer Änderung gesellschaftlichen Verhaltens geführt hat, hängt eben nicht nur von der Güte des wissenschaftlichen Inputs ab, sondern eben auch von anderen Faktoren. Und da können wir eigentlich nicht mehr gut beurteilen.
Ja.
Ist das gute Arbeit, die gemacht wurde, schlechte Arbeit, die gemacht wurde?
Ist es überhaupt angekommen? Selbst da wird es ja schon schwer, das zu beurteilen.
Also weil diejenigen,
die dann hinten raus entscheiden, also meinetwegen Politiker, die müssten dann ja auch nochmal so ehrlich sein zu sagen, du hast das bessere Argument, aber ich habe mich dagegen entschieden, aus anderen Gründen.
Richtig.
Und so ehrlich ist ja im Zweifelsfall niemand, der eine Entscheidung trifft, von der er auch noch weiß, dass sie falsch ist.
Richtig.
Also
richtig. Aber das ist ein ganz spannender Punkt. In der Helmholtz-Gemeinschaft versuchen wir im Moment über eine Arbeitsgruppe, die ich jetzt auf der Helmholtz-Ebene leite, für den Wissenstransfer zu sagen, was ist Wissenstransfer? Welche Dimensionen sind das überhaupt? Ist ja, kann ja Verschiedenes sein, auch in Abgrenzung zum Technologietransfer. Was ist Wissenstransfer? Gibt es Indikatoren, um die Qualität des Wissenstransfers zu beschreiben? Und kann man gewissermaßen auch den Erfolg des Wissenstransfers damit erfassen mit diesen Indikatoren? Und letzte Frage, was müsste die Helmholtz-Gemeinschaft tun, um an dieser Stelle noch besser zu werden? Und das ist jetzt gerade interessant, weil wir in unserem Gespräch darauf kommen. Also mein Ansatz wäre, ich halte Wissenstransfer, also Weitergabe wissenschaftlichen Wissens an die Gesellschaft und nicht nur in Form von Veröffentlichungen, sondern im Sinne nutzbarer Ergebnisse, halte ich für ein wichtiges Element. Ich glaube zweitens, dass die Helmholtz-Gemeinschaft hier richtig viel zu bieten hat. Da gibt es viele, viele, viele gute Beispiele, die sind sehr unterschiedlich. Ich glaube aber drittens, dass wir diese Potenziale noch nicht voll ausgebeutet haben in der Helmholtz-Gemeinschaft. Das heißt also, an manchen Stellen sollten wir versuchen, hier und da Anstöße zu liefern, Anreize zu bieten, Ermunterungen auszusprechen, durch den Helmholtz-Präsidenten, durch die Geschäftsstelle, durch die einzelnen Zentren, dass Wissenschaftler, die dort tätig sind, noch ermutigt werden, auch weiterzumachen. Das würde ich für richtig halten. Und das ist im Moment die Idee des Wissenstransfers, den wir in der Helmholtz-Gemeinschaft weiter befördern wollen.
Weiterzumachen womit?
Schauen Sie, jeder Wissenschaftler hat Trade-offs. Jetzt sind wir fast wieder bei der Ökonomie. Wenn ich das eine tue, kann ich das andere nicht tun. Das heißt, wenn ich ein Papier schreibe, dann ist das sozusagen Zeit, die dort hineinfließt. Wenn ich einen Prozess organisiere, wo an Werra und Weser ein runder Tisch begleitet wird, ist das Zeit, die ich investiere, die nicht zu knapp ist, die in den Wissenstransfer hineingeht. Ich kann nicht gleichzeitig die Papiere vielleicht schreiben, oder manche können das vielleicht, aber normale Menschen gewissermaßen haben ein Zeitbudget. Das müssen sie irgendwie aufteilen. Ja? So, und jetzt ist doch der Punkt, wie setzen wir in der Helmholtz-Gemeinschaft die Anreize? Wollen wir nur auf die Veröffentlichung gehen und da immer besser, besser, immer mehr, immer mehr, immer mehr? Dann haben wir nicht mehr hier in so einem Zentrum 400 Easy-Publikationen, dann haben wir 450, dann haben wir 500 Easy-Publikationen.
Da werden Sie sich früher oder später dann auch von der Gesellschaft fragen lassen müssen, wozu bezahlen wir euch eigentlich, richtig, wenn ihr hier nur für den Schreibtisch, also richtig, nur für die Schublade.
Und das fragt auch genau der BMBF die einzelnen Zentren, ja, über die Aufsichtsräte. Das passiert ja im Moment. Und ich finde das auch richtig so.
Ja.
Es ist öffentlich finanziert, also kann die Gesellschaft auch fragen, wo, also Grundlagenforschung stelle ich nicht in Abrede, aber wo sind Bereiche, wo wir einen weiteren Schritt, einen letzten Schritt zum Kunden tun können? Wie können wir das befördern? Wo gibt es Elemente und Ansatzpunkte dafür, hier sozusagen zu belohnen oder anzureizen oder über den Kopf zu streicheln oder was auch immer, was die Wissenschaftler, die dazu in der Lage und bereit sind, das sind ja auch nicht alle, ja, die sowas wollen, aber um die zu befähigen und zu ertüchtigen, hier einen Schritt weiter zu gehen, das meine ich.
Und das wäre nochmal interessant für eine spezialisierte Öffentlichkeitsarbeit auch, weil die würde diesen Wissenschaftlern dann genau diese Bürde abnehmen, den Schritt nach außen zu tun.
Ich finde, ja, das ist aber jetzt, also die Öffentlichkeitsarbeit spielt hier eine große Rolle, das würde ich schon sagen, aber es ist eben nicht nur ÖA,
ja,
weil viele dieser Prozesse, vorhin habe ich diesen runden Tisch angesprochen, die sind an den Wissenschaftler als Wissensträger gebunden.
Ja.
Der kann das nicht irgendwie
über die ÖA. Genau. Drei Seiten hier, ja, geh mal hin, genau, alle Fragen sind da beantwortet. Das geht das nicht.
Sondern der muss da sein, der muss physisch da sein, ja, der muss sozusagen mit voller Kraft dort sein. Der kriegt in Auftrag, und da ergeben sich in solchen Prozessen Aufträge, Alternativen durchzurechnen. Das war bei der Werra-Weser-Geschichte so. Das ist beim Fracking zum Beispiel auch so. Ne? Wenn wir fragen, wie gut ist Fracking oder wie gut ist Meeresdüngung, um mal andere Zentren als das UFZ hier in der Helmholtz-Gemeinschaft zu nennen, dann müssen diese Dinge auch sozusagen wissenschaftlich fundiert werden, und das muss auch ausgearbeitet werden für diese Alternativen. So. Also da geht richtig viel Zeit rein, und ich bin der Meinung, dass wir hier diejenigen, die diese Wege gehen, die brauchen sozusagen den Anreiz, das Lob, die Aufmerksamkeit noch stärker auf allen Ebenen der Helmholtz-Gemeinschaft.
Vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit, wäre damit geholfen?
Also man sagt, vielleicht so, du auch hast, eine Unterstützung, dein, mag auch sein.
Dein Antrag läuft eigentlich 2 Jahre, wir machen 2,5 draus, wenn du versprichst, am Ende,
ja,
was Nützliches, ja, im weitesten Sinne, ja, noch rauszuhauen.
Absolut, absolut. Ich habe ja ein sehr schönes Beispiel dafür, für mehr Zeit. Ich habe begleitet ein Wasserprogramm in der Schweiz. Das war in der Summe, waren das also normale Projekte, 19 Projekte in einem Wasserprogramm über nachhaltiges Wassermanagement. Und was mich hier beeindruckt hat, war, dass in der Schweiz wurden 10% der Gesamtmittel wurden zurückgehalten für Transfer.
Ah.
Das ist ja nicht wenig.
Nee.
Das ist nicht nur mal für ÖA ein dreiseitiges Papier.
Irgendwo. Das ist bei 19 Projekten sind das 1,9 Projekte.
Also, ja. Also 10% der Mittel wurden gezielt zurückgehalten. Ja. So. Und das war die eine Besonderheit. Und die zweite Besonderheit war, es wurden also gezielte Syntheseaufgaben auch aus diesen Gruppen von Forschern definiert, da konnten Zusatzanträge geschrieben werden und die Laufzeiten gingen über die Projektlaufzeiten deutlich hinaus. Das heißt, das Programm als solches lief in der Summe, ich glaube, 7 Jahre, während die Förderung der Projekte so zwischen normal zwischen 3 und 3, 4, 5 Jahren lief. Und da habe ich, also das ist eines der großen Beispiele jetzt im Schweizerischen Nationalfonds, wo man also ganz neue und weitreichende Wege im Gewässerschutz gegangen ist. Aber dieser Wissenstransfer und dieser Einbezug von Stakeholdern im Prozess und auch hinterher diese Expansionsphase, wo nochmal gezielt versucht wird, durch Workshops mit Stakeholdern, also vom Bundesamt für Umwelt und aus den Kantonen wurden dann die Leute zusammengeholt, dieses Wissen auch in die einzelnen Bereiche hineinzutragen. Da wurden also nicht unerhebliche Mittel für zurückgehalten. Und das ist ein Weg, den ich, das ist ein gutes Beispiel, um zu zeigen, was ich meine. Wir müssen das nicht bei allen Projekten machen, aber wenn wir hier und dort den letzten Schritt zum Kunden gehen und dafür Zeit reservieren, Ressourcen reservieren würden, dann würden wir viel stärkeren Impact haben bei der Umsetzung von Forschungsergebnissen.
Schauen Sie, und gleichzeitig auch das Image der Wissenschaft bzw. der Wissenschaftler.
Absolut.
Wahnsinnig steigern.
Schauen Sie mal, der BMBF fördert ja nicht nur jetzt institutionell die Helmholtz-Einrichtungen und noch andere, ein Riesenbudget, sondern die haben auch Projektförderung. Also, solange ich das jetzt beobachtet, ein großer Teil der Projektförderung läuft die 3 Jahre Projektzeit und dann ist Ende, buff.
Ja.
So, und damit ist das Wissen fast erloschen.
Ja.
Also, wenn man hier systematischer, das ist natürlich Arbeit, auch konzeptionelle Arbeit, sagt, wir wollen Prozesse initiieren, die das stärker begleiten, reflektieren, den Outreach organisieren und nehmen 10% der Mittel eines Programms dafür. Da können Sie, ich will nicht sagen, dass Sie damit die Welt verändern, aber Sie können doch erheblich mehr Impact erreichen, als wenn Sie Wissenschaft im konventionellen Sinne betreiben.
Sie erhöhen zumindest Ihre Möglichkeiten, die Welt zu verändern.
Richtig. Und
das ist ja schon mal was.
Richtig. Notwendige, aber nicht hinreichende Bedingungen. Nicht?
So ähnlich. Ja. Womit wir beim Emissionshandel wären. Warum ist das eine schlechte Idee?
Der Emissionshandel,
wie funktioniert der überhaupt? Fangen wir mal vorne an.
Ach, das ist eine gute Idee, das ist wirklich klasse. Der wird völlig zu Unrecht kritisiert. Die Idee ist folgendes. Die Idee ist, ich lege fest eine gesamte Menge an Emissionen in einem Land. Mhm. Nehmen wir mal an für Deutschland. Die CO2-Emissionen legen wir fest, das haben wir auch gemacht in einem Plan für Deutschland. Lege ich fest auf 850 Millionen Tonnen CO2-Ausstoß im Jahr. So. Und jetzt ist die Überlegung, dass ich diese 850
Millionen... Also diese 850 Millionen Tonnen, die sind sozusagen kostenneutral.
Das ist ein Zielwert. Also wir haben jetzt, glaube ich, etwas mehr gehabt, 870 Millionen. Das ist die Gesamtmenge, die erlaubt wäre. Das heißt, jeder...
Aber wie bestimme ich, was erlaubt ist? Also kam dann auch
politisch,
wieder so...
Das ist
rein politisch oder kamen da auch so Leute wie Sie dann an den Tisch und haben gesagt, naja, wenn es ein bisschen mehr wäre?
Also die Programme, die wir haben, es gibt ein Vorläuferprogramm zum SO2-Handel in den USA. Mhm. Schwefeldioxid in den USA, nicht? Da haben sie Westwind. Und dann ist die ganzen Winde haben die Emissionen in den Nordosten der USA getragen. Also da nördlich von New York, die
sensitiven, wo die Wohlhabenden wohnen. Ja.
Aber wo die ökologisch sensitiven Gebiete sind.
Stimmt.
Dadurch hatten sie großen Teil von Waldsterben und anderen Dingen, die dort also hohe Schwefeleinträge verursachten. Dort haben sie es so gemacht, dass sie naturwissenschaftliche Studien angestellt haben.
Ja.
Und dort haben sie die Naturwissenschaftler gesagt, man müsste, damit das einigermaßen verträglich ist, also jetzt hier Daumen hoch und runter, diese Emissionen auf die Hälfte reduzieren. Mhm. Das ist ein Beispiel, dass dort Naturwissenschaften das Ziel vorgegeben haben. Beim Emissionshandel, wie er in Deutschland der Fall ist, ist es rein politisch definiert worden.
Also
in der EU der Fall.
Das heißt, die Wirtschaft hat im Grunde ihren Bedarf angemeldet.
Die Wirtschaft und die Umweltverbände und der Umweltminister haben sich an einen Tisch gesetzt. Das war damals Jürgen Trittin mit dem Wirtschaftsminister Clement aus Nordrhein-Westfalen. Mhm. Die haben sich an einen Tisch gesetzt mit den Wirtschaftsvertretern und haben das ausgehandelt. Also eigentlich Interessengruppen, die es ausgehandelt haben. Man kann übrigens zeigen, dass in den letzten Tagen die Umweltseite fast umgekippt ist. Also die Wirtschaftsinteressen haben sich stark durchgesetzt.
Ist das dieses alte vergiftet oder arbeitslos Argument oder was hat dazu geführt, die umkippen zu lassen? Weiß man das?
Naja, man weiß es natürlich nicht. Also in der ersten Phase dieses Emissionshandels der Umsetzung in Deutschland 2003 war die erste Phase. Wir haben mehrere Phasen, 2003 bis 2007, 2008 bis 2012 und jetzt sind wir in der dritten Phase des Emissionshandels. In dieser ersten Phase wird berichtet, dass also die deutsche Industrie sollte dem Emissionshandel unterworfen werden, ist sie auch. Und die deutsche Industrie hatte ein freiwilliges Angebot im Vorfeld gemacht, bevor der Emissionshandel kommen sollte, von 480 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten.
Ja.
Der tatsächliche Ausstoß im Jahre 2002 oder 2003 waren 505 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. Und das, worauf man sich geeinigt hat, als Menge, zulässige Gesamtmenge für die erste Phase, waren 503 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. Das heißt, obwohl die deutsche Industrie schon 480 Millionen Tonnen in einer freiwilligen Selbsterklärung angekündigt hat, hat sie in den Verhandlungen am Ende durchgesetzt, dass ein Wert festgelegt wurde in dieser ersten Phase des Emissionshandels, der nur leicht unter den tatsächlichen Emissionen ist. Die Zahl war 505 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente waren die Emissionen des Industriesektors, ich glaube 2002 oder 2003 oder 2001, worauf man sich bezog. Und der Zielwert, der dann vereinbart wurde, war 503 Millionen
Tonnen. Also höher als das, was Sie ohnehin ausschlossen. Okay, ein bisschen Wachstum einbringen.
Höher als das, was Sie vorher in einer freiwilligen, sogenannten freiwilligen Selbstverpflichtung angekündigt hatten, einzuhalten.
Ja, aber freiwillige Selbstverpflichtungen haben ja auch noch nie was genutzt. Wahrscheinlich
haben die
restlichen Stakeholder gesagt, nee, komm, dann lass mal lieber noch ein bisschen.
Es wird also hier berichtet, dass also in diesen letzten Tagen in der Verhandlung also tatsächlich der Wirtschaftsminister aus einem NRW-Kohleland, Clement, der Umweltminister Jürgen Trittin zusammengesessen haben und dann praktisch in den letzten Nächten das auch ausgehandelt haben. Das wurde also kurz vor dem Termin, wo man das melden musste, also am letzten Tag, in den letzten Minuten vorher dann an die EU gemeldet.
Mhm.
Ja. Da ist also, wenn man so will, die Gesamtmenge festgelegt worden.
Mhm.
So. Diese für den Industriesektor, diese Gesamtmenge an Tonnen CO2 wird dann aufgeteilt in einzelne Tonnen.
Mhm.
So. Und jetzt wird es verteilt, wird das auf ein Papier geschrieben, ein Zertifikat. Und dieses Zertifikat wird einem Unternehmen vergeben. Und ein Unternehmen darf nur so viel CO2-Tonnen ausstoßen, wie es Zertifikate besitzt.
Ich kann mir also Zertifikate von jemand anderem kaufen, der welche übrig hat, weil er nicht so viel CO2 ausstößt.
Zum Beispiel. Also erstens ist die Frage, wie viel kriege ich erstmal in der Erstzuteilung?
Mhm.
In dieser ersten Zuteilung, und die war kostenlos im Anfang, jetzt wird ein bestimmter Teil bezahlt, aber der größte Teil ist immer noch kostenlos. Wie viel kriegt ein Unternehmen? Das ist zum Beispiel deshalb recht schwierig zu beantworten, weil sie haben unter den Unternehmen eine Drecksschleuder mit hohen CO2-Emissionen und sie haben ein Unternehmen, die haben vor 3 Jahren irgendwie ihre Produktion umgestellt und sind sehr sauber geworden, also relativ sauber in derselben Branche. Und jetzt ist die Frage, wie verteilen sie die Emissionen? Kriegt der, der die Drecksschleuder hat, auch noch die meisten Zertifikate, weil er so viel Ausstoß hat? Oder wird der, der jetzt vor 3 Jahren seine Investitionen vorgenommen hat, belohnt und kriegt der etwas mehr Zertifikate, als er wirklich braucht? Da fängt der Streit schon an.
Stimmt, wie regelt man das denn?
Das hat man geregelt, dadurch, dass man einen Teil nach historischen Emissionen vergeben hat, einen Teil. So, jetzt, also von diesen 503 Millionen.
Ja.
Und dann hat man also für diejenigen, die also in besonderen Situationen waren, Sonderzuteilungen gegeben.
Besondere Situationen im Sinne von
gerade mal
Kumpel was, vom
nein,
Minister?
Nein, nein.
Oder?
Ja, das geht ja nicht. Also das kann vielleicht eine Rolle spielen, aber in Wirklichkeit ist es natürlich so, dass man das irgendwie an Kriterien festmachen.
Ja.
Kumpel vom Minister ist kein Kriterium.
Ist ein Kriterium.
Ja, aber keins, was man aufschreibt. Und dann wird bei diesem Emissionshandel wird dann also gesagt, okay, das waren die historischen Emissionen und das waren also historische Reinigungsanstrengungen zum Beispiel. Oder das sind Neuanlagen, da halten wir eine Reserve für Neuanlagen. Schauen Sie, wenn Sie jetzt die Emissionsrechte vergeben und dann treten Sie gerade neu auf den Markt.
Ja.
Ha, Pech gehabt. Ne? Mhm. Sie sind ja gerade neu auf dem Markt. Da hat man also eine Reserve gehalten für Neuanlagen. Da hat man verschiedene Töpfe bereit gehalten. Wichtig ist, dass der Deckel, das ist auch das Gute.
Diese 503.
Der Cap auf Englisch. Mhm. Der Cap wird eingehalten. Also immer, wenn Sie jemandem eine Sonderregelung geben, Dann bleiben weniger Zertifikate übrig, die Sie im Normalverfahren frei vergeben können.
Wie oft ist das ein jährlicher Prozess oder
diesen Gesamtcap festgelegt für die Handelsperioden 2003 bis 2007, dann für 2008 bis 2012, dann für 2013 bis 2020, also den Deckel festgelegt. Das ist erstmal wichtig, weil damit halten wir ein Ziel ein.
Ja.
Was machen wir nämlich sonst nicht mit anderen Instrumenten? So, und dann ist der Punkt, dass man dann diesen Verteilungsschlüssel immer für die Perioden festgelegt hat. Also für die erste Handelsperiode 2.3 bis 2.7, zweite Handelsperiode 2.8 bis 2.12 und so weiter. Und dann wurden sozusagen die Unternehmen nach diesem Schlüssel bedient. Das heißt, die Unternehmen hatten im Jahre 2003 eine Planungssicherheit bis 2007. Und 2008 war dann geklärt bis 2012 und jetzt ist geklärt, wie viel kriegen Sie bis 2020?
Wenn Sie Unternehmen sagen, meinen Sie dann auch irgendwie den Handwerksbetrieb um die Ecke oder ist es tatsächlich nur Industrie?
Nein, das ist im Wesentlichen ist es Industrie und Kraftwerke.
Ja.
Industrie und Kraftwerke und dabei auch nur ab einer bestimmten Größe, ich glaube ab 20 Tonnen CO2-Emissionen. Okay. Das heißt also, wenn wir auf Gesamtdeutschland mal schauen, Gesamtdeutschland hat etwa 850 Millionen Tonnen CO2 und in diesem Handel sind, damals waren es 500 Millionen, ich glaube jetzt in der dritten Periode 450 Millionen Tonnen in dem Handel drin. Mhm. Da sehen Sie erstmal, Landwirtschaft war nicht drin, Verkehr ist nicht drin, sondern Industrie und Kraftwerke sind drin. Die beiden großen Bereiche. Und bei den Industriebereichen nur diejenigen mit großen Emissionen, also größer 20 Tonnen, also Ziegeleien, nicht die mit Verbrennungen was zu tun haben, wo irgendwelche Raffinerie, also Verbrennungsprozesse sind im Wesentlichen. So, die kriegen jetzt ihre Zertifikate nach diesen schwierigen Schlüsseln, die wir jetzt beschrieben haben, also mit Zuteilung, Sonderzuteilung, ist das gerecht? Und dann können die miteinander handeln.
Ja.
Und dann tritt das ein, was Sie vorhin mal angedeutet haben. Jeder guckt so für sich, was brauche ich in diesem Jahr? Mhm. Habe ich welche übrig? Dann biete ich die an. Brauche ich zusätzliche, dann kaufe ich die nach. Mhm. Und man mag jetzt fragen, wieso denn sowas? Kaufen und verkaufen. Da ist der große Vorteil, die Einzelnen entscheiden nach ihrer Dringlichkeit.
Ja.
Und das nennen die Ökonomen dann effizient.
Ja.
Nach Dringlichkeit heißt, der wirklich was braucht, kriegt auch was auf dem Markt. Ja? Mhm. Kann sich das besorgen, das ist ihm anscheinend auch viel wert. Und der nichts braucht, naja, der verkauft eben, der wird überschüssige Zertifikate verkaufen. Und dann müssen Sie praktisch dafür sorgen, dass die Emissionen genau übereinstimmen mit den in den Papieren gehaltenen Zertifikaten. Sie müssen das also genau kontrollieren, das geht beim CO2 recht gut. Wir wissen nämlich über die Inputstoffe, wie viel Öl die kaufen, wie viel Kohle die kaufen, wie viel Gas die kaufen, da wissen wir, wie hoch die Emissionen sind. Und damit können wir das also mit den Zertifikaten spiegeln. Und da müssen wir am Ende sicherstellen, dass das identisch ist. Das ist die Idee des Zertifikatehandels und das funktioniert auch gut. So, jetzt haben Sie vorhin gesagt, das klappt doch nicht richtig.
Sie haben gesagt, dass das eine schlechte Idee ist oder so ähnlich.
Ich habe ganz am Anfang unseres Gesprächs ging es um die Frage, ob Institutionen eine Rolle spielen. Ja. Da habe ich gesagt, Märkte haben wir nur ganz selten, zum Beispiel beim CO2. Also. Aber das ist eine Ausnahme. Im Wasserbereich und bei Biodiversität und dem, was uns beschäftigt, haben wir sowas ganz selten. Aber jetzt nochmal zurück zu dem Zertifikatehandel. Jetzt ist Folgendes passiert. Das ist wirklich interessant, auch von der ökonomischen Sicht. Jetzt haben wir einen Zertifikatepreis, der war am Anfang so im Jahre 2003, 4, 5, der war so bei 30 Euro pro Tonne CO2. Da war der auch erwartet worden. Mhm. Und dann ist dieser Zertifikatepreis innerhalb von 3 Tagen in Europa von 30 Euro auf 4 Euro, 5 Euro heruntergesackt. Innerhalb von 3 oder 4 Tagen.
So. Wenn ich das jetzt also mit meinem begrenzten neoklassischen Wissen würde ich sagen, oh, ein Überangebot.
Klasse, das war gut. 2+.
Danke.
Das war sehr schön. Aber viele, die das Wissen nicht hatten, die haben nicht gesagt Überangebot, die haben erstmal gesagt, ah, der Markt bricht zusammen, das funktioniert gar nicht, das Instrument ist schlecht und so weiter. Was ist passiert? Es ist Folgendes passiert. Innerhalb Europas mussten zum 30. April 2006 die einzelnen Staaten ihre Meldungen abgeben, wie viel Zertifikate sie an ihre Unternehmen verteilt haben.
Ja.
Das war bis zum 30. April 2006 fällig. Und vorher wusste man gar nicht genau, wie ist die Situation, wie ist die Knappheit. Aber in dem Moment, als alle das gemeldet haben, fiel es wie Schuppen von den Augen. Alle sahen auf einmal.
Als der Markt zum Markt wurde und alle den gleichen Informationsstand hatten.
Und jetzt sagen einige Leute, Kritiker des CO2-Emissionshandels, das funktioniert doch gar nicht. Sieht man ja, dass es nicht funktioniert. Und ich selbst sage, ich bin jetzt Ökonom an der Stelle und sage, Moment, man sieht sehr deutlich, der Markt hat nicht versagt, sondern man sieht die Überallokation. Überallokation heißt, es wurden zu viele Zertifikate an die Unternehmen in Europa verteilt und der Markt hat das schonungslos gezeigt.
Und es ist ja noch nicht mal so, dass es eine Überallokation war, sondern es ist ja nur dann eine Überallokation, wenn man aus der Perspektive der politischen Akteure, die gesagt haben, es muss 30 Euro kosten, also es muss teuer sein in unserer Wahrnehmung, aus der Perspektive ist es eine Überallokation, weil der Markt funktioniert da ja doch.
Also, der Markt funktioniert da.
Also weil die Begrenzung, zu den 30, die ist doch drin.
Ja, also, die Begrenzung ist drin, aber ich will noch was sagen. Eigentlich sagt man, der Preis von solchen Zertifikaten, der soll ungefähr den Kosten der Vermeidung einer Tonne entsprechen.
Ah.
So. Und da jetzt fragt man sich, oh, wie hoch sind denn die Kosten der Vermeidung einer Tonne CO2? Und da gab es so ingenieurwissenschaftliche Berechnungen im Vorfeld.
Ja, ja.
Und die waren natürlich viel höher. Die waren auch höher als 30 Euro.
Okay.
So. Und jetzt hat man also erkannt, der Preis mit 5 Euro ist also irgendwie ungleich diesen Grenzvermeidungs, viel, viel niedriger.
Ja.
Da ist überhaupt kein Zusammenhang mehr erkennbar zu den Grenzvermeidungskosten. Und das hat einige Leute dazu bewogen zu sagen, das ist zusammengebrochen, das taucht nichts. Und ich würde sagen, wir sehen an dieser Stelle, wie wichtig institutionelle Regelungen sind. Denn wir müssen sehr sorgfältig dafür sorgen, dass wir die Knappheit in Regelungen übertragen, die auch greifen.
Ja.
Ich sage also, das Instrument ist als solches nicht schlecht. Nicht? Hat auch vieles erreicht. Nicht? Der Preis ist sichtbar, die Knappheit ist sichtbar. Das Problem ist auf die Vorstandsetagen der Unternehmen gelangt. Das war ja vorher gar nicht der Fall. Das würde ich alles dem Emissionshandel zugute halten. Aber wir haben ihn einfach schlecht ausgestaltet in Europa.
Ja.
Weil die politischen Wirtschaftsinteressen so stark waren, dass in jedem der Länder zu viele Zertifikate verteilt wurden. Das heißt, wir haben keine echte Knappheit und damit ist der Preis viel zu groß, zu hoch.
Zu niedrig.
Der Preis ist viel zu niedrig, völlig richtig. Der
einmal aufgepasst.
Nein, immer aufgepasst.
Viel zu niedrig.
Ja.
Kann man das denn nicht einfach zurücknehmen, dass man so, ich meine,
das hat man versucht.
Ja. Dass man einfach so, wir 5 Euro, dann verknappen wir jetzt weiß ich nicht.
Genau, das hat man versucht.
50%.
Genau, das haben wir. Also dass übrigens diese Knappheit so gering wurde, das ist dann verstärkt worden durch die Wirtschaftskrise 2008, 2009. Ah, also in Europa hatten wir die Wirtschaftskrise mit -5% Wachstum, auch in Deutschland. Man vergisst das ja schnell. Wir haben das nur sehr gut verkraftet und wenig Arbeitslosigkeit daraus gehabt. Aber in Europa war die Wirtschaftskrise und das heißt ja nochmal, weniger wirtschaftliche Aktivität, weniger Energieverbrauch, viel mehr Zertifikate auf dem Handel. Und dann hat die EU-Kommission gesagt, wir müssen das also vom Markt nehmen. Ganz richtig, wir müssen also die Knappheit verschärfen, also diesen Cap, den Deckel verschärfen europaweit. Ja, aber dazu brauchen sie europäisch erstmal Mehrheiten. Das entscheidet ja nicht die Europäische Kommission, sondern das ist dann entscheidend, ist dann immer der Ministerrat. Die haben sich zusammengeschlossen und haben gesagt, njet, wir wollen das nicht aus Wirtschaftsinteressen heraus. Dann hat man einen zweiten Versuch gestartet, hat gesagt, lass uns doch wenigstens eine gewisse Anzahl von Emissionen sozusagen auf eine Bank legen. Also nicht ganz aus dem Markt nehmen, aber vielleicht später wieder einspeisen, so in Jahren 2017, 18, 19 vielleicht, dass wir jetzt mehr Knappheit kriegen. Man sprach von 900 Millionen Tonnen, die dann temporär aus dem Markt genommen werden sollen. Selbst dieser Vorschlag wurde abgelehnt. Auch die deutsche Bundesregierung hat abgelehnt. Das heißt also, man hat das Problem sehr wohl erkannt. Eigentlich die Ökonomen wissen auch, woran es liegt. Der Cap ist nicht scharf genug. Ja, aber es fehlt die politische Kraft, das auch in Entscheidungen umzusetzen. Und deshalb ist der Emissionshandel mit einem Preis von 5 Euro versehen und nicht mit 20, 30 oder 50 Euro, was aus einer ökonomischen Knappheitsperspektive viel besser wäre. Ja. Aber tolles Instrument, finde ich. Und nochmal, ich finde nicht, dass das Instrument an sich versagt hat.
Ja.
Weil manche das behaupten oder so. Ich war immer einer der Vertreter, die sagten, das Instrument ist nicht schlecht. Aber es kommt eben auf institutionelles Design an. Diese schwierigen Ausgestaltungsfragen machen am Ende den Bock fett oder machen ihn nicht fett.
Ja.
Und das zeigt sich hier sehr schön.
Ist das was ich durch alles politische Handeln so durchzieht oder ist das auch so ein Präzedenzfall oder ein Einzelfall, den wir da sehen?
Das sehen wir in ganz vielen Bereichen. Ganz vielen. Schauen Sie, das erfolgreichste Büchlein, was ich mal geschrieben habe, das ist deshalb erfolgreich, weil es beim Surkamp Verlag erscheint. Die haben scheinbar so viele Dauerleser, da kann man auch mit Büchern wird man noch als Wissenschaftler gelesen und dann wurde das 3.000 oder 4.000 Mal gekauft. Mhm. Das heißt symbolische Umweltpolitik.
Oh, schön.
So, und ich schaue gerade, hinter Ihnen ist das Regal, so ein ganz winziges Büchlein, da steht so 3 Bücher dazwischen, die kleineren dort in der
mittleren Reihe. Ah, da die kleinen.
Und der Punkt ist der, Politik ist eben in vielen, und das ist der auch politische Mechanismus, das ist auch kein Vorwurf. Es ist ja rational aus Sicht der Politiker, aber Politik ist daran interessiert, also Interessengruppen zu bedienen. So glaube ich, funktioniert Politik ganz, ganz stark.
Ich habe in der Schule im Politikunterricht gelernt, dass immer die Interessengruppen mit dem höchsten Konfliktpotenzial bedient würden.
Ja, mag zum Teil stimmen, nicht? Wenn die Landwirte, die ja nur, wenn man das Sozialprodukt in Deutschland anschaut, ist die Landwirtschaft bei 1%, aber wenn die Traktoren, in Deutschland passiert das ja nicht so oft, aber in Paris ist das
ja auch der Fall. Ich denke auch, wow, Respekt.
Wenn die Traktoren dann alle nach Paris fahren, ja. Da wird politische Kraft entfaltet und auch, also Landwirtschaft ist so gesehen ein starker Sektor, der viel stärker, als es jetzt ökonomischen Zahlen oder so, jetzt mit Wirtschaftsanteilen oder so entsprechen würde. Ja, und Politik reagiert darauf, dass sie also bestimmte Instrumente symbolisch einführt, sich damit auch oft zufrieden gibt. Aber ob die Instrumente greifen, ich kann das nicht beantworten, aber die Frage können wir auch stellen, ob das 1,5-Grad-Ziel, was jetzt letzte Woche in Paris verabschiedet wurde und als großer Erfolg gefeiert wurde, ob das nicht ein typisches Beispiel für symbolische Politik ist. Die Politik hat es geschafft und mit großem Erfolg jetzt gefeiert, das Verhandlungsgeschick der Franzosen und so weiter und so fort werden gelobt. Sie hat es geschafft, im Klimabereich nicht nur das 2-Grad-Ziel, sondern sogar das 1,5-Grad-Ziel auf der Zielebene zu fixieren. Man hat auch vermutlich gut daran getan, in Paris so vorzugehen. Ich will das gar nicht kritisieren jetzt als Verhandlungsstrategie. Aber entscheidend sind doch am Ende die Maßnahmen, die dann folgen.
Ja.
Die Handlungsweisen und Handlungseffekte.
Und da ist ein Cap von,
Bis jetzt ist das ein ungedeckter Scheck.
Ja.
Ja, da ist nichts festgelegt worden. Ich will nicht den Erfolg von Paris kleinreden. Das ist ein Riesenerfolg, dass auch alle Staaten dem im Prinzip erstmal zustimmen. Aber die harte Frage, was kostet das? Die Gesellschaften, wie wird das umgesetzt? Die ist ja offen gelassen worden. Und man hat sich allenfalls vage darauf verpflichtet, zu sagen, ja, wir wollen dieses Ziel verfolgen. Aber diese Folgefragen, das sind die wahren und schwierigen Fragen.
Sind das Fragen, die Sie sich stellen? Also nicht nur jetzt so als Hobby, so abends irgendwie beim Glas Wein, sondern auch in Ihrer Arbeit?
Ja, selbstverständlich. Nun, ich sag nochmal, wir haben jetzt nicht so starken Klimabezug hier in diesem Zentrum, weil wir machen nicht so sehr Klimaforschung, eher am Rande sind da manche Elemente. Aber natürlich sind das Fragen, die wir auch uns stellen, ja. Was sind sozusagen vernünftige und angemessene Ziele? Oftmals sind die Naturwissenschaftler ja noch viel puristischer, als wir es dann sind, weil sie ja nur aus einer naturwissenschaftlichen Sicht argumentieren. Ja,
schalt A ab, dann passiert B.
Ja. Und wir sagen immer noch, ja, es hat aber auch Kosten. Also als Ökonom ist man durchaus nicht so kostenblind wie andere. Aber selbst dann käme man, wenn man Empfehlungen für Umweltpolitik gibt, vermutlich zu ganz anderen auch Vorgaben, als wir sie haben.
Dann geben Sie doch bitte mal ein paar Empfehlungen für Umweltpolitik.
Ach, die Empfehlungen, die ich geben soll.
Also, ja. Was haben wir? Wenn ich so in mein Leben gucke, Heizung. Ne? Also das ist so im Grunde Energieverbrauch. Ja, was müssten wir da machen? Also mein Auto habe ich abgeschafft, da bilde ich mir gut was drauf ein.
Echt?
Ja, dafür klicke ich mir immer so ein DriveNow Carsharing-Ding. Also es ist jetzt nicht so, dass ich meine Pkw-Mobilität eingeschränkt hätte, ich habe nur kein eigenes Auto mehr. Aber clever. Was müsste passieren? Was müsste passieren, damit ein Autofahren zum Beispiel angemessen eingepreist wäre?
Naja, wenn man von der Umweltseite kommt, sind die großen Lebensbereiche schon ziemlich deutlich. Also wir haben es mit Energiefragen zu tun, ja. Energieverbrauch, alles was mit Energieverbrauch zu tun hat, hat die CO2-Komponente im Verbrennungsbereich bei den Emissionen, hat aber auch die Rohstoffentnahmekomponente.
Zahle ich eigentlich auch CO2-Emissionszertifikate? Ja. Also ist ist das in den Benzinpreisen mit drin?
Nee, nein. Oder? Nein, es ist aber in den Energiepreisen mit drin.
Mhm.
Die Adressaten,
ja, nochmal,
die Adressaten, zurück zum Emissionshandel.
Ja.
Die Adressaten sind die Kraftwerke. Die Kraftwerke haben nichts schneller getan, als das sofort einzupreisen.
Ja, klar.
Sie haben es sogar eingepreist, sozusagen, als der Preis gefallen ist und kaum noch eine Rolle gespielt hat. Das heißt, man spricht von Windfall Profits. Also, die haben sozusagen ihnen zugefallene Gewinne mitgenommen dadurch.
Im Vorübergehen.
Ja. Und sie zahlen mit dem im Pkw-Bereich, jetzt wenn sie das Fahrzeug nutzen, wenn man so will, ist die Mineralölsteuer eine Umweltsteuer.
Ja.
Ob sie jetzt hoch genug ist oder nicht hoch genug ist, das sei jetzt dahingestellt. Und sie dient natürlich auch der Finanzierung des Staatshaushaltes letztlich. Aber natürlich wird dadurch eine gewisse Einpreisung vorgenommen, wenn Sie so wollen. Ob die jetzt ausreicht oder nicht, sei jetzt dahingestellt. Aber es gibt schon solche Abgabenlösungen und auch solche Zertifikatelösungen spielen da eine Rolle. Nein, ich will darauf hinaus, was ist gute Umweltpolitik? Es geht schon um unsere elementaren menschlichen Bedürfnisse wie Energienutzung. Energienutzung, wie wir sie betreiben, stellt die Menschheit und uns in Deutschland vor Probleme. Nicht nur jetzt hier uns in Deutschland, weil wir uns zur Energiewende verpflichtet haben, sondern die Menschheit insgesamt. Die Klimawirkungen, die Ressourcenfragen sind damit aufs Engste verbunden.
Das heißt, wir sind noch lange nicht Musterknabe, ein Musterknabe, der nicht mehr auf Kosten der restlichen Welt
Energie verbraucht. Sind wir auch im Energiebereich nicht? Nein, sind wir nicht. Wir haben.
Könnten wir das werden?
Naja, wir haben immerhin als Land uns am stärksten verpflichtet. Deshalb schauen ja alle auf die deutsche Energiewende nicht. Wir haben gesagt, wir wollen einen Ausstieg aus der Atomkraft schaffen. Die ist CO2-frei, immerhin.
Was aber eigentlich absurd ist, oder? Also wenn es um CO2 geht, müsste man doch eigentlich an der Atomkraft festhalten.
Ja, das ist ja genau der Punkt. Die Atomkraft haben wir aus ganz anderen Gründen abgeschafft, nämlich aus Risikoüberlegungen, weil wir als Gesellschaft diese Risiken nach Fukushima nicht mehr bereit sind zu tragen. Diese Restrisiken, wie immer, die auch eingeschätzt werden mögen, aber wir als Gesellschaft wollten das anscheinend nicht. Also haben wir einen Ausstieg aus der Atomkraft beschlossen, der ist Fakt, der greift auch. So, und dann ist die Frage, was tritt an die Stelle? Und an die Stelle treten jetzt die fossilen oder die erneuerbaren. Und hier sind wir natürlich weit mit den Absichtserklärungen, aber weit entfernt von der Umsetzung. Und das ist auch nicht leicht, das will ich gar nicht sagen, aber das ist einer der großen Bereiche. Und an Energie hängt vieles. Das Zweite, was ich aber nennen würde, hat auch schon zu tun mit Nahrung und Ernährung,
ja.
Ernährung und damit auch mit Landnutzung. Ich glaube, dass die Ernährung ein viel zu wenig beleuchtetes Problem ist. Dadurch, dass wir also industriell auf wahnsinnig große Flächen zurückgreifen, wo diese Produkte erstellt werden und die werden gar nicht mehr also hergestellt werden und viele Stoffe sind ja nicht viele Nahrungsmittel werden ja überhaupt nicht mehr bei uns hergestellt, nicht? Wenn wir Fleisch essen, kommt das Steak aus einem anderen Land. Und die Viecher werden ja nicht mehr mit Gras gefüttert, sondern die werden mit Kraftfutter und Soja gefüttert. Das kommt wiederum woanders her. Und das führt also zu massiven Problemen im weltweiten Maßstab. Das ist sicherlich ein ganz deutliches zweites Problem. Und
die Hälfte dessen, was bei uns ankommt, schmeißen wir dann auch noch weg?
Ja, 30%
oder 30%.
So viel etwa wird gesagt, würden wir wegwerfen. Ja, auch das kommt. Also das Wegwerfen ist ein Teilproblem davon.
Ja.
Aber wenn wir das schon reduzieren würden, also es gibt so viel da, ja. Aber das ist ein Umweltproblem. Das ist ein Umweltproblem im globalen Maßstab, würde ich ganz klar sagen. Dritter großer Bereich, den ich vielleicht noch ansprechen würde, natürlich Bevölkerungswachstum und Urbanisierung als Umweltprobleme.
Mhm.
Ja. Letztlich hat die Erde, die wird nicht größer als Erde, die Flächen.
Ich habe da schon im Internet Theorien gelesen.
Die Flächen. Nee, aber die Flächen, die uns also auch für die Versorgung zur Verfügung stehen, werden weniger. Im Moment schon. Nicht? Wir haben ja Landverluste durch Wüsten, Verwüstung, Wüstenbildung, durch Versalzung von Böden, werden die nutzbaren Flächen eher geringer. Und die Frage ist, ob wir das überall auf den Flächen mit steigender Produktivität hinbekommen. Nicht? Wir haben ja wahnsinnige Produktivitätssteigerungen im Agrarbereich. Das muss man ja immerhin sagen. Seit 1950, wenn Sie übrigens mal nicht zurück zur Volkswirtschaftslehre. Man kann immer in der Vorlesung fragen, was sind die volkswirtschaftlichen Sektoren mit der höchsten Produktivitätssteigerung gewesen? Nummer eins mit Abstand der Agrarbereich.
Mhm.
Ja, der Agrarbereich. Da ist unglaublich viel passiert. Aber die Frage ist auch ertragsgesetzlich, also setzt sich das nicht sofort auch mit solchen Wachstumsraten pro Fläche, dass wir also auf einem Hektar ein Mehrfaches an Produkten herausziehen können. Das wäre ja grandios in mancherlei Hinsicht, aber andererseits haben wir dann diese schwierigen Nebeneffekte, nicht? Die Flächen müssen bearbeitet werden, die werden gedüngt, die werden mit Pestiziden bestäubt und
also beregnet, belastet,
bestäubt ist was anderes.
Bestäubt ist aber trotzdem schön.
Es ist oft Staub.
Genau. Bestäubungsflugzeuge.
Ja, also das finde ich sind die drei, oder sind vielleicht drei der ganz großen Problembereiche. Energienutzung des Menschen, Nahrungsmittelproduktion und Agrar, damit zusammen Agrarnutzung und sicherlich überhaupt Bevölkerungswachstum, Urbanisierung.
So, jetzt wissen wir, dass das alles auch Geld kostet. Die Leute, also wir wissen auch, dass die Menschen, ich glaube, das ist jedem klar. Also ich glaube, dass selbst der letzte Hinterwäldler mitbekommen hat, dass es da irgendwelche Probleme gibt. Trotzdem ändern wir unser Verhalten nicht.
Ja.
Warum machen wir es nicht teurer? Es ist so vielleicht ein bisschen ein engstirniges Sicht, aber ich denke mir mal, solange es den Leuten nicht ans Portemonnaie geht, werden die sich sowieso nicht ändern.
Also ich kann es auf zwei Weisen erklären.
Mhm.
Das eine ist, wir haben es eigentlich mit öffentlichen Gütern zu tun. Das soll heißen, das ist jetzt ein ganz technischer Begriff.
Don't be gentle, it's a rental.
Naja, so ähnlich. Das heißt nämlich, wenn Sie selber und ich unser Verhalten verändern, dann tragen wir die Kosten, aber der Nutzen kommt ja irgendwie allen zugute.
Ja.
Das heißt also, es ist doch viel besser, wenn wir uns eigennützig verhalten und mal warten, dass die anderen sich vielleicht anpassen. Das heißt, wir haben eine strategische, eine Dilemmasituation. Das heißt also, wenn wir selber sozusagen für die Allgemeinheit uns anders verhalten, also nehmen wir mal, wir täten das für die Allgemeinheit, dann ja, dann kommen uns die Vorteile, und die sind ganz minimal, nur so teilweise zugute, aber die Kosten tragen wir im vollen Umfang. Wir haben nämlich den
Verzicht. Das heißt, ich muss moralisch gefestigt sein, um das überhaupt lange durchzuhalten.
Ja, ganz genau. Ja. Und das ist eigentlich für viele Menschen naheliegender, einfach sozusagen das weiter so in Anspruch zu nehmen und darauf zu warten, dass andere vielleicht mal ihren Konsum reduzieren, ihren Energieverbrauch reduzieren.
Ich höre gerade den Umweltminister sagen, dass das ein Problem ist, das auf europäischer Ebene gelöst werden
muss. Zum Beispiel. Aber es heißt in jedem Fall, dass sozusagen aus den, von der den Anreizen her, der Einzelne in der Regel, es gibt ja jetzt die vielen sozusagen, ja, die 1 zu 99,
das merken Sie sich jetzt auch.
Aber hallo.
Ja. Das ist schön. Ne? Also, es gibt wieder was aus der Vorlesung mitgenommen.
Es gibt immerhin einige, die sich da anpassen werden, aber viele werden weitermachen wie bisher. Mhm. So, das heißt, das kann nur durch staatliches Handeln überwunden werden. Das ist sozusagen der eine Punkt, der erforderlich wäre. Das heißt, wir brauchen Kollektiventscheidungen. Und die brauchen wir entweder auf nationaler Ebene oder auf europäischer Ebene. Und das wird zunehmend schwer, weil die Staaten werden schwächer. Die werden ja gar nicht stärker.
Ja.
Die Staaten werden ja schwächer, weil wenn die Bundesrepublik Deutschland was macht, dann ist sie europäisch so eingebunden, dass das vielleicht wirkungslos ist, wenn die anderen Europäer nicht mitmachen.
Und wenn die Europäer das machen.
Das ist nur eine Dimension. Es gibt dann auch noch die Dimension der Wirtschaft, also der Märkte, wie sie immer so schön heißen, dass die andere die.
Ja, und das macht es sehr, sehr schwer zu guten, also das ist das eine. Wir brauchen nach wie vor kollektive Entscheidungen.
Mhm.
Das zweite Argument ist, warum das so schwer ist. Also es ist nicht alleine individuelle Sache. Es nützt nicht, ich glaube, es reicht nicht, den Gutmenschen zu adressieren.
Ja.
Ich will nicht sagen, dass das zwecklos ist mit dem Gutmenschen. Das ist auch ein Weg, den viele für richtig halten, mit Überzeugung und langfristig.
Na, zumindest braucht der Gutmensch eine Handreichung oder ein Schweizer Messer an guten Argumenten, um die 90 übrigen
die 90.
wenigstens ansprechen zu können.
Richtig.
Ja. So. Und das zweite ist jetzt, wie funktioniert Politik in Demokratie? Jetzt könnte man sagen, es ist eine Staatsaufgabe.
Mhm.
Wie funktioniert jetzt Politik in demokratischen Systemen? Und jetzt halten wir das natürlich hoch. Demokratie und der Volkssouverän, der Bürger ist der Souverän. Wir müssen erkennen, dass Politik ein Interessengeschäft ist und eine Interessenbedienung ist. Und hier ist wirklich das Problem, dass viele, viele Interessengruppen, einflussstarke Interessengruppen, kein Interesse an Umweltschutz haben.
Mhm.
Wenn Sie sich mal die Umwelt, die Landschaft von Interessengruppen und Verbänden angucken, bleiben wir mal bei Landwirtschaft. Wissen Sie eigentlich, wie stark ein deutscher Bauernverband ist? Und dann, ich will nicht sagen, dass die Umweltverbände, die wir haben, der BUND und der NABU und die Deutsche Umwelthilfe und wer da so ist, ich will ja nicht sagen, dass die alle zahnlos sind. Aber so rein budgetär, auch wie die ausgestattet sind, und dann sehen Sie die Industrieverbände.
Mhm.
Schauen Sie sich mal die großen Energieunternehmen an. Die vier großen, die jetzt so große Schwierigkeiten haben. Aber immerhin, es waren mal vier große.
Mhm.
Ich glaube, und da bin ich sehr skeptisch, ich sehe aber auch keine Alternative. Ich will es mal so formulieren, es ist sehr schwer, in solchen Interessenlagen Umweltinteressen zur Durchsetzung zu verhelfen.
Also müssen wir doch im Grunde die 90 so lange agitieren, bis die eine Mehrheit im Sinne der parlamentarischen Demokratie bilden und im Grunde diejenigen, also die Legislative Angst haben muss, aus dem Parlament zu fliegen, weil, weiß ich nicht, konkret, dass die CDU Angst haben muss, aus dem Parlament zu fliegen, weil auf einmal die Leute wie bekloppt die Grünen wählen oder irgendwie
sowas. Und die Frau Merkel und die CDU sind ja auch clever genug, das auch aufzugreifen. Ich meine, einen Umweltminister gibt es schon immer auch mit einer CDU-Regierung. Ich glaube, der erste war der Herr Töpfer.
Ja.
Klaus Töpfer 1986 war unter einer CDU-Regierung. Also die Parteien nehmen das ja auf, federn ab, wollen die Mehrheiten ja auch halten und all sowas, ja. Aber wenn Sie sagen, wie kommen wir aus solch einer Situation heraus, dass wir haben kollektive Entscheidungen und dem steht gegenüber eine sinkende Einflussnahme des Staates und zugleich eine starke Interesseneinflussnahme von Interessengruppen auf dem, was wir als Staat bezeichnen, dann bleibt meines Erachtens trotzdem nur der Weg in einer demokratisch verfassten Gesellschaft, das über Einflussnahmen auch zu versuchen, und da komme ich wieder zurück. Da spielt auch Wissenschaft eine Rolle. Das Generieren von Argumenten, das Darlegen von besseren Argumenten, das sich beteiligen, in Diskursen ist auch eine Aufgabe von Wissenschaft.
Sie sehen die ganze Zeit so aus, als würde Ihnen das einen Heidenspaß machen, was Sie hier tun.
Ja, weil Sie mich so anregen. Das gebe ich zurück.
Dankeschön,
vielen Dank. Die Blumen gebe ich zurück.
Haben Sie Ihren Traumjob gefunden damit?
Ja, eindeutig. Also es ist ja sehr zufällig. Man kommt so wie die Jungfrau zum Kind zu manchen Dingen.
Frag mich mal.
Und also ich bin jetzt ganz persönlich, ich bin zur Volkswirtschaftslehre fast zufällig gelangt. Ich bin in Westdeutschland in Olpe, einer Kleinstadt, groß geworden. Und als ich dann studieren wollte, habe ich mich für Soziologie interessiert. Mhm. Da haben natürlich alle in meinem Umfeld gerufen. Also meine Eltern waren ganz liberal. Also die haben da sich nicht eingemischt, aber im Umfeld haben viele: Wie willst du nur mit Soziologie was machen? Und
brotlos.
Brotlos. Ja. Und ich bin damals mit einem Freund nach Marburg zum Studium gegangen. Mhm. Und dann passierte das ganz Interessante. Die Soziologie dort war zu der Zeit etwas chaotisch. Also viele blockierte Sitzungen und
so. Also, das war doch die Zeit.
Also das meine ich mit chaotisch.
Okay, ja, ja. Übrigens,
was auch noch ganz witzig war, die haben das massiv revolutioniert. Ich will, weiß Gott, nicht schlecht über die Uni Marburg sprechen, aber das Pflichtprogramm in der Soziologie in den ersten Semestern lautete damals dort Statistik 1, Statistik 2, Empirie 1, Empirie 2 und Marxismus 1, Marxismus
Ernsthaft? 2, Marxismus 3. Ich wollte gerade zum Spaß Marxismus-Leninismus sagen.
Das war in Westdeutschland eine der linken Universitäten in den Jahren und vor meiner Zeit, ich habe 1981 angefangen zu studieren, war das doch schlimmer. So, und mein Freund machte BWL und dann bin ich manchmal so mitgegangen und habe dann VWL so gehört. Ja. Und diese Einführungsveranstaltung in die VWL, die war wirklich gut, die jemand gemacht hat. Also der war Gastprofessor, der kam eigentlich aus Stuttgart. Und dann habe ich gedacht, ach, gehst du mal zur VWL jetzt so regelmäßiger hin. Und so kam ich erstmal zur VWL durch diese Verbindung. Und dann habe ich beides parallel studiert, aber dann habe ich eigentlich nur die VWL abgeschlossen im Studium und nicht mehr die Soziologie. Die hat mich dann eigentlich weniger interessiert. Mich haben die volkswirtschaftlichen Fragen dann immer mehr interessiert.
Aber warum sind Sie nicht, als ich damals angefangen habe, VWL zu studieren, habe ich gesagt, okay, entweder will ich zur Deutschen Bank oder Vorstand von Bertelsmann werden. Das habe ich tatsächlich gesagt, was irgendwie ein bisschen gruselig ist. Aber was wollten Sie dann werden, als Sie klein waren? Also was war damals? Hatten Sie damals schon die Idee?
Umweltökonom? Ich wusste ja gar nicht, was Umweltökonom ist. Eigentlich wusste ich und wissen ja die meisten noch nicht mal, was Volkswirtschaftslehre ist.
Stimmt.
Also BWL irgendwie ist klar, nicht? Deutsche Bank oder Bertelsmann oder so Vorstand am liebsten. Aber was ist denn Volkswirtschaftslehre?
Die das weiß oft noch nicht mal der Finanzminister, wenn er von der schwäbischen Hausfrau redet.
Ja. Und welche Denkmuster sind dahinter? Dem muss man sich ja auch erst erschließen. Also ich würde sagen, ich habe es nicht gewusst. Und Volkswirt war nicht dabei. Also bei allem, ich weiß nicht mehr, ich war nicht so, dass ich als Kind irgendwie einen konkreten Plan hatte. Viele sagen ja, ich will
Feuerwehrmann werden.
Oder Fußballstar. Das wäre doch für mich vielleicht am
ehesten. Polizist, Astronaut.
Das war nicht dabei. Und Volkswirt war aber in jedem Fall unbekannt. Ja. So, das war der erste Schritt. Und der zweite Schritt war dann von der Volkswirtschaftslehre zur Umweltökonomie. Und auch das war ein Zufall. Ich habe im Examen dann, das ist gut gelaufen, das hat mir Spaß gemacht. Ich habe dann ein ganz gutes Examen gemacht. Und es fragte mich ein Hochschullehrer, ob ich nicht bei ihm Assistent werden will. Mhm. Und das war der zweite Wendepunkt. Der Mann, Horst Zimmermann, hat damals Umweltökonomie gemacht.
Das ist eine Disziplin, die mir, ehrlich gesagt, obwohl ich wirklich ein Faible für die Volkswirtschaftslehre habe, ist das eine Disziplin, die mir erschließt sich, worum es da geht. Ja. Aber dass es die gibt, ist mir im Grunde erst klar geworden, als ich das erste Mal hier mit dem UFZ
ist auch ein Randaspekt in der VWL. Schauen Sie, in der VWL, dann lernen Sie Einführung in die Volkswirtschaftslehre, dann Mikroökonomik, Makroökonomik, Arbeitsmarkttheorien, Geld und Währung oder Konjunkturpolitik. Das sind so die üblichen, richtig wirtschaftlichen Themen oder Außenhandelstheorie oder so etwas. Und es gibt eigentlich auch jetzt noch, würde ich sagen, in Deutschland eher als Randaspekt hier und da die Umweltökonomik. Das sind dann einige Lehrstühle, vielleicht sind es jetzt in der Summe 30, 40, 50, die dann auch Umweltökonomik mit anbieten, nicht? Die das also mit etabliert haben. Und das sind oftmals Finanzwissenschaftler gewesen, Leute, die also über öffentliche Einnahmen und Ausgaben forschen. Und ich war in einem Lehrstuhl für Finanzwissenschaft. Also so, da bin ich also zu dem Herrn Zimmermann gelangt. Und der Herr Zimmermann war damals Mitglied im Sachverständigenrat für Umweltfragen. Und später dann auch im WBGU, dem Wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderungen. Und war dann auch Vorsitzender mal in beiden der Gremien. Und die Gremien haben sich nun mit Umwelt befasst. Und so kam es, dass wir am Lehrstuhl, wir waren vier, fünf 5, 6 Mitarbeiter, immer wieder auch mit Umweltfragen zu tun hatten. So, und dann habe ich über Ökosteuern promoviert. Mhm. Ja, das war hat sich auch dann so ergeben. Also ich habe gefragt, wie passen Umweltabgaben in das Steuersystem? Eigentlich auch schon institutionenökonomisch. Mhm. Wenn Sie, also das haben wir damals nicht so bezeichnet, aber die Idee, Internalisierung von externen Effekten, ist eine abgehobene Idee. Aber geht das überhaupt mit einem Steuersystem, wie wir es haben, und das bestimmte konkrete Aufgaben erfüllt?
Darüber offensichtlich.
Darüber habe ich dann promoviert. Dann hatte ich mit dem SO2-Zertifikatehandel in den USA mich sehr beschäftigt. Dadurch kam mein Interesse für CO2-Handel, SO2-Handel, diese Instrumente. Ja, und dann bin ich an der Uni Mitarbeiter gewesen und habe mich am Ende beworben und bin hier in Leipzig am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung gelandet. Und das ist schon ein Glücksfall. Also erstens, die Themen, die mich interessierten, konnte ich jetzt weiterentwickeln, weiterverfolgen. Und das Umfeld hier, das Zentrum war zwar, als ich hier hinkam, schon 10 Jahre alt, aber es hat trotzdem eine Dynamik. Noch, ja. Ich finde, noch mehr als die westdeutschen älteren Zentren. Dieses Zentrum hier wurde 1991 gegründet und ist relativ jung. Nicht? Dann haben die sich ja 1995 zur Helmholtz-Gemeinschaft zusammengeschlossen, die Großforschungseinrichtungen. Mhm. Und hier war schon eine ziemliche Dynamik auch in der Zeit noch. Ich wurde früh Programmsprecher, auch das ist sehr ungewöhnlich. Sie haben in der Helmholtz-Gemeinschaft 30 Programme etwa. Und von diesen 30 Programmen haben Sie 2 Sozialwissenschaftler als Programmsprecher. Das ist das Programm zur Technikfolgenabschätzung. Wie heißt das? Was Armin Grunwald aus Karlsruhe, wo er Sprecher ist. Und hier im UFZ war ich Programmsprecher. Hab das aber auch 10 Jahre gemacht und dann war auch gut. Ja. Jetzt finde ich fühle mich gut hier, ja? Finde ich gut.
Wenn Sie sich angeguckt haben, wie können denn die Umweltkosten ins Steuersystem ins bestehende eingeflochten werden? Gäbe es ein besseres Steuersystem aus umweltökonomischen Gesichtspunkten?
Ja, natürlich.
Abgesehen davon, dass unser Steuersystem dazu führt, dass ich wahnsinnige Steuerberatungskosten habe und es einfach aufwendig und zu viele Ausnahmen. Also die Kritik kennen wir ja, aber gäbe es einfach aus umweltökonomischen Aspekten ein besseres Steuersystem?
Natürlich gäbe es das.
Wie sähe das aus?
Also im Moment haben wir ja ein Steuersystem, was grob, sage ich mal, aus 2 großen Säulen besteht. Wenn man die Sozialversicherungen hinzunimmt, wären es 3. Die Sozialversicherungen lasse ich mal raus, weil das sind so Beiträge.
Ja,
manche Staaten machen das anders, aber das sind so Beiträge. Wenn ich das Steuersystem angucke, dann habe ich eigentlich direkte Steuern. Das sind die Einkommensteuer, die Körperschaftssteuer als große direkte Steuern auf das Einkommen bezogen. Und dann habe ich die Umsatzsteuer und die Verbrauchsteuern, ja, auf der anderen Seite, die auf die Güter und die auf den Gütern und den Produkten liegen. Das sind die beiden großen Säulen, die wir haben, direkte und indirekte Steuern. Und aus Umweltsicht könnte man jetzt an verschiedenen Stellschrauben drehen, um Umweltaspekte stärker dort hineinzutragen. Da gibt's ganz verschiedene Vorschläge. Also manche Leute sprachen, das gibt's jetzt nicht mehr so prominent, in der Vergangenheit von einer dritten Säule des Steuersystems. Da haben die gesagt, die erste Säule waren die Einkommen- und Körperschaftsteuer, die zweite Säule die Umsatzsteuer und die speziellen Verbrauchsteuern, das ist Mineralsteuer.
Versicherungssteuer und so Zeugs.
Ja, Mineralsteuer, Kraftfahrzeugsteuer im Wesentlichen, Tabaksteuer und das sind spezielle.
Brandweinsteuer.
Ja, genau. Da gab es ja die Zündholzsteuer.
Gab's mal. Es gab mal ein Zündholzmonopol von diesem Schweden.
Ich glaube, die wurden auch, weiß ich nicht.
Na klar, der hat das Monopol gekriegt, der Staat hat sich da zurückgeholt.
Und dann als dritte Säule haben dann manche gesagt, so Umweltsteuern einführen. Das war sozusagen ein Gedanke, der mal.
Also aber das wäre ja auch zugehörig zur zweiten Säule sinnvollerweise dann.
Genau. Würde ich auch antworten. Das waren viele Leute, die jetzt nicht Finanzwissenschaftler waren, die sagen, dritte Säule. Würde ich erstmal sagen, Leute, ist das eine dritte Säule, eine eigene Säule oder ist es nicht die zweite Säule? Also beim Einkommen, bei den Verbrauchsbesteuerungen sehr stark anzusetzen. Das können wir über Energiesteuern. Könnte man es machen über die Mineralsteuer, die haben wir, also diese ist ein Teil von Energiesteuern.
Wir haben reduzierte Umsatzsätze, da könnte man sicherlich auch.
Da könnte man sowas
neu über
da
die Ausnahmen
alle möglichen reden. Überlegungen, ja. Aber das ist nicht ganz einfach einzuführen, jetzt aus verschiedenen Gründen. Erstens, ob das jetzt eine neue Säule ist, würde ich bezweifeln. Viele Steuern sind im bestehenden Steuersystem ganz gut einzubinden. Das wären dann die speziellen Verbrauchsteuern und die konsumbezogenen Steuern oder energiebezogene Steuern. Und da können Sie natürlich eine ganze Menge sich vorstellen. Da können Sie also die Lebensmittel, wenn Sie sehen, auf Lebensmittel oder auf Importe könnten Sie auch Steuern erheben und so weiter und so fort. So. Der letzte Gedanke war der, das ist natürlich zunehmend schwer umzusetzen. Wenn Sie nämlich als Deutschland agieren, ja, sind die speziellen Verbrauchsteuern und auch die Umsatzsteuern mittlerweile europäisch. Also die werden nicht europäisch vorgeschrieben, aber man will sie vereinheitlichen, man will sich zumindest annähern. Das heißt also,
hast du damit nicht der eine, was weiß ich, 12% Umsatzsteuer und der andere 25%?
Ja, man hat so Bandbreiten angegeben oder so etwas und man soll sich zumindest nicht aus den Bandbreiten weiter entfernen. Jetzt bei der Umsatzsteuer zum Beispiel ist das der Fall, aber auch bei speziellen Verbrauchsteuern gibt es da bestimmte Richtlinien. Das Zweite ist, dass sie natürlich dann auch jetzt zunehmend also Steuerverlagerungen haben, nicht? Also wenn sie so eine Steuer einführen, das ist jetzt eine finanzwissenschaftliche Frage, dann können sie natürlich die deutschen Unternehmen belasten, aber was haben wir davon, wenn auf einmal sozusagen alles den Weg über das Ausland nimmt und dann nach Deutschland reimportiert wird? Würde oder so, solche Ausweichreaktionen, Steuerausweichreaktionen. So, das setzt natürlich letztlich Grenzen. Das setzt Grenzen für eine radikale Reform des Steuersystems. Heute diskutieren wir die Ökosteuer nicht mehr so intensiv wie 1990, 91, 92. Damals kam das so richtig als Gedanke auf und die Grünen haben das sehr, sehr stark vor sich hergetragen, mit sich getragen. Es gab viele Studien dazu. Und heute sind wir da etwas zurückhaltender geworden. Schauen Sie, selbst die 5 Euro bei der Mineralölsteuer werden von den Grünen im Moment nicht mehr richtig laut gefordert, weil wir sehen, sie verlieren dadurch massiv Wählerstimmen. Also auch so gesehen sind die Grünen auch etabliert als Partei angekommen, müssen auch agieren wie andere. Also wenn mal laut gefordert wird, das war ja damals der Fall, die Mineralsteuer müsste 5 D-Mark.
Und das war ja genau, aber das war nur so ein Gedankenspiel, ne, dass gesagt wurde, wenn wir realistisch kalkulieren würden, dann müsste das mindestens 5 Mark kosten.
Und in der Sache würde ich als Wissenschaftler kann man das ja sagen, aber Sie sehen, Politiker sind schon wesentlich vorsichtiger geworden an der
Stelle. Müsste es 5 Mark kosten, also 2,50 €? 2,53 €?
Naja, im Moment wird es ja günstiger. Der Diesel ist ja jetzt unter 1 Euro, habe ich gesehen. Der
Diesel ist jetzt so günstig wie...
Ja, aber 95 Cent in dieser vergangenen Woche, das habe ich in meinem, weiß ich gar nicht, je erlebt. Also ganz trocken aus. Natürlich müsste der Preis teurer sein.
Gibt's da Berechnungen? Also was müsste der Liter Sprit kosten, um den Schaden auszugleichen?
Ja, das ist auch wieder eine schöne ökonomische Frage, weil wir sprechen hier also dann über die Elastizität der Nachfrage, so nennen das die Ökonomen. Ja. Das heißt also, um wie viel muss der Preis steigen, damit die Nachfrage nach unten geht? Ne, der Preis steigt an.
Ja.
Also nehmen wir mal, der Preis steigt an.
Na, ich habe mir gerade überlegt, will ich denn, dass die Nachfrage nach unten geht oder will ich nur, dass ich weiß ich nicht genug Geld habe, um Bäume pflanzen zu gehen oder
das ist ein guter Punkt. Nein, das ist ein schöner Punkt. Ich will in erster Linie, dass die Nachfrage nach unten geht. Ich will mit der Abgabe direkt steuern, dass ich dann nebenher als Zusatzelement auch gute Einnahmen erziele, wäre schön. Aber die Einnahmen sind eigentlich nicht zweckgebunden dann für das Bäume pflanzen, sondern gehen in den allgemeinen Staatshaushalt.
Okay.
So, klar. In erster Linie soll die Steuer wirken. So, und dann haben die Ökonomen da die Volkswirte die Elastizität der Nachfrage. Heißt also, ich erhöhe die Steuer um 20%. Um wie viel verändert sich die Nachfrage?
Ja.
Steigt die jetzt um 1%, 2%, 3% oder auch um 20% oder um 30%? Und jetzt ist natürlich die Frage, wie betrachte ich das jetzt von heute auf morgen oder von diesem Jahr in 2 Jahren? Weil der Unterschied ist, von heute auf morgen kann sich kaum einer anpassen.
Stimmt.
Ja, aber in 2 Jahren kann ich ein neues Auto kaufen
oder ich mache Carpool
oder was ich mache, genau. Oder umziehen, ich fahre dann doch, ziehe dann doch wieder in die Stadt, vom Land in die Stadt oder sowas. Also, und das nennen wir Elastizität der Nachfrage. Das gilt bei allen Energiepreisen. Also auch wenn wir Energie verteuern, nicht nur Mineralöl.
Das Problem ist, Sie können es ja überhaupt nicht ausrechnen, Sie müssen es ja ausprobieren, oder nicht?
Ja, aber es gibt empirisch, das ist ein großer Teil der Forschung, das empirisch auch zu erforschen, wie das in der Vergangenheit war.
Ja.
Und dann hat man Elastizitätswerte auch ermittelt. Und dann lernt man, kurzfristig ist die Elastizität geringer als langfristig. Mhm. Das ist aber selbstverständlich, weil langfristig kann ich besser ausweichen, als ich kurzfristig ausweichen kann. Und man hat Werte, ich habe die jetzt nicht im Kopf, ja, aber das habe ich mal vor vielen Jahren auch mal angeguckt, weil man daraus natürlich lernen kann, Ihre Frage war ja, wie hoch müsste der Preis sein?
Ja.
Daraus lernen kann, wie hoch solche Elastizitäten sind, kurz-, mittel- oder langfristig.
Und natürlich auch immer noch abhängig vom Einkommen.
Genau. Ne? Da gibt's wir wollen ja die armen Arbeitnehmer, die am Rande der Stadt wohnen, jetzt ohne ÖPNV wollen wir nicht benachteiligen. Mhm. Da kommen die Sozialargumente und sowas. Das kommt ja alles noch hinzu. Aber wenn Sie jetzt fragen, wie hoch müsste aus der Umweltsicht der Preis sein, dann müssten wir eigentlich sagen, wie viel Energienachfrage wollen wir haben?
Ja.
Und dann müssten wir den Preis daraus ableiten.
Das heißt, es war schon damals eigentlich eine Dummheit zu sagen, es müsste 5 Mark kosten.
Ja, natürlich.
Weil niemand dazu gesagt hat, warum es 5 Mark kosten sollte.
Vielleicht war es eine Dummheit, ich will das Ding gar nicht vorwerfen, aber erstens...
Dann nennen wir es politische Dummheit, dann ist es keine richtige Dummheit.
Ja, erstens hätte man sehr, sehr ausführlich sagen müssen, warum das Ganze 5 Mark kosten sollte. Zweitens hätte man sagen müssen, warum jetzt 5 Mark und nicht 4,50 Mark oder 6 Mark, wobei das sehr schwierig ist, nämlich um signifikante Effekte, Reduktion der Nachfrage auf ein Drittel. Damals hatten wir ja auch noch nicht ein Ziel der Bundesregierung, die Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80-95% zu reduzieren. Heute haben wir ja immerhin so ein Ziel, darauf könnte man sich ja heute berufen.
Stimmt, von da aus kann man dann rückrechnen und sagen, dann müsste es heute so viel kosten, damit, wenn wir es linear fortschreiben würden, müsste es heute, keine Ahnung, 3 Euro kosten, damit wir die 80% erreichen.
Ja, sowas könnte man dann. Ja, sicher, wobei das Schwierige dabei ist ja, dass wir es nie über eine Maßnahme erreichen. Ja. Wir würden ja nie nur, sondern da geht es ja auch darum, wie kommen wir auf alternative Energieträger, welche Rolle spielt die Solarenergie, welche Rolle spielt das Versenken von CO2. Mhm. Viele sagen ja, wir kriegen solche Zielwerte gar nicht mehr realisiert, wenn wir nicht auch CO2 aus dem System herausnehmen. Was heißt aus dem System herausnehmen? Also wenn wir über Fracking nachdenken oder Versenken im Meer oder
CO2 was. CO2-Verpressung oder wie es heißt.
Diese Verpressung. Das sind ja auch viele, die jetzt sagen, die sich die Zahlen anschauen und sagen, realistischerweise reicht es nicht, das Verhalten zu verändern, sondern wir müssen auch ganz neue Technologien entwickeln. Aber das wäre jetzt nochmal ein anderer Punkt, aber ja.
Sie lehren auch an der MLU und haben eben von einer guten Einführung in die Volkswirtschaftslehre gesprochen. Was ist eine gute Einführung in die Volkswirtschaftslehre? Wie würden Sie die machen?
Ich selber habe vorhin gesagt, ich hatte sie damals von einem Kollegen aus Stuttgart, der war dann Gastdozent in Marburg, in dem Jahr gehört und er hat die Volkswirtschaftslehre einfach problembezogen aufgezogen. Problembezogen heißt also sehr stark, sozusagen sehr anschaulich, sehr stark an praktischen Beispielen orientiert, sodass ein gesellschaftspolitisches Interesse in mir erhalten und nicht nur geweckt, aber erhalten blieb. Und an vielen Hochschulen ist das Problem, dass die Volkswirtschaftslehre aus meiner Sicht sehr mathematisch, technokratisch, auch sofort von den
Einführungsphasen
entwickelt wird. Theorie an sich finde ich noch gar nicht so schlecht, aber diese Verbindung zum tatsächlichen Leben immer wieder herzustellen, das ist eigentlich der wichtige Punkt, zu wirklichen Problemen herzustellen, damit man sehen kann und lernen kann, was kann man dann damit aussagen, was sagt uns eine Theorie zum Beispiel jetzt dann auch wieder dazu. Und das hat der Kollege damals sehr, sehr gut gemacht. Ansonsten würde ich sagen, ist das Volkswirtschaftslehre-Grundstudium in der Regel im Durchschnitt in den meisten Unis eher abschreckend, weil das zu wenig der Fall ist. Also die Mikroökonomie ist dann ein richtig Lehrbuch, neoklassische Theorie und wie funktioniert das alles. Die Makroökonomie ist genauso ausgerichtet. Und ich will nicht in Abrede stellen, dass das nötig ist, aber viele überstehen diese Durststrecke nicht. Ja. Und da ich hatte ansonsten auch so ein Grundstudium mit Mikro- und Makroökonomie und sonst wie was, aber dieser eine Kollege hat also da einen Samen gesetzt, der interessant war und der kam im Hauptstudium erst zur Geltung. Erst im sechsten, siebten Semester merkte ich, oh, wie viel kann man denn mit dieser Denkweise auch angehen?
Ja.
Wie hilft mir das im Leben? Aber ich würde sagen, viele haben das war nicht nur ich zu der Zeit, ich nenne es mal Durststrecke, wo sie sich fragen, warum mache ich das denn eigentlich?
Genau. Was soll der? Warum lerne ich hier denn jetzt Rechnungswesen?
Ja, das ist für die Volkswirte sowieso nochmal eine Frage.
Das ist ja BWL, aber gab es glücklicherweise nachmittags.
Ja, aber warum muss ich mich hier rumschlagen mit Mathematik für Wirtschaftswissenschaftlern, was ja überall auch am Anfang steht? Ja. Oder warum machen so viele Kollegen diese Modelle so immer wieder? Immer wieder werden Modelle aufgezeigt in den Vorlesungen. Was bringt mir das denn eigentlich?
Mhm.
Ja, und das kommt bei vielen Volkswirten erst gegen Ende des Studiums und so war es auch bei mir. Und eine gute Volkswirtschaftslehre, ich habe die Einführung in Halle gelesen, da habe ich sehr anwendungsbezogen versucht, das zu machen. Es war jetzt auch nicht die Mikroökonomik, ich wusste auch, die Kollegin macht das sehr technisch und auch etwas mathematischer. Da wollte ich bewusst den Gegenpunkt setzen, ich lese also die Volkswirtschaftslehre, ansonsten die Umweltökonomik. Ich habe ja dort ein reduziertes Lehrdeputat, weil ich ja gleichzeitig hier berufen bin. Dadurch habe ich ja nur 2 Stunden Lehre an der Uni. Das sind die Hauptvorlesungen, die ich gehalten habe. Aber in der VWL, und das war einige Male im Grundstudium, habe ich versucht, das interessant zu machen. Übrigens kam ich da in die Bild-Zeitung.
Oh, gratuliere.
Ja, aber das ist ja eher witzig und zeigt eher die bemitleidenswerten Zustände an den Unis. Die hatten keine Räumlichkeiten mehr und haben das Theater gemietet. Und Ich habe dann an einem Mittwoch das Semester begonnen und da ich die Erste war früh morgens, stand also die Bildzeitung dort und fragte also die Studierenden und mich, wie das jetzt hier so wäre im Theater.
Achso, ich dachte, weil die Einführung so großartig gewesen wäre.
Nicht großartig, sie war groß. Also, was die Teilnehmer anbetraf. Also waren da, ich weiß nicht, an die 1000 Teilnehmer oder 1200 Teilnehmer und dann wurden die Studenten befragt, wie das jetzt wäre in so einem alten, ehrwürdigen Theater. Und ich wurde auch befragt, aber ich konnte nur sagen, es ist irgendwie egal, ob man vor 200 redet oder vor 1000 redet. Das zeigt eher, wie überlaufen manchmal die Einführungsveranstaltungen bei den Wirtschaftswissenschaftlern sind. Und da sind ja die wenigsten davon Volkswirte, die meisten sind ja BWLer und die machen in die VWL so notgedrungen mit. Ne? Das ist nicht so richtig eine Freude.
Wenn Sie so eine Einführung problembezogen machen oder anwendungsbezogen, suchen Sie sich dann jedes Mal was raus, was gerade aktuell ist? Oder ist das dann tatsächlich so ein, es gibt so Standard-Dinge, auf die man guckt?
Teils. Also teils habe ich Standarddinger dann genommen, nicht, wenn man da bestimmte Sachen aus der Wirtschaftsgeschichte hat. Also und teilweise mache ich auch was Aktuelles. Also ich habe immer ein- oder zweimal richtig mal ein aktuelles Thema auch mal dann durchgesprochen. Das ist immer ein Risiko, weil man denkt immer, manche interessiert es, manche nicht. Aber immerhin hat mich ermutigt, dass mich an einigen Stellen hinterher Studenten angesprochen haben und sagten, das hätten sie aber toll gefunden und so. Aber ob das jetzt was heißt, ich will das nicht überbewerten. Ja, weil
haben die auch einen Apfel aufs Pult gestellt, wenn sie gegangen sind?
Und mir die Füße geküsst.
Genau. Nein, also,
so war's. Nein, ich fand das durchaus...
Genau so habe ich die MLU kennengelernt.
Ich fand das durchaus seriös und also nicht anbiedernd, wie die das, also dass die sich da einschmeißen, sondern die sagt, das war heute mal was Besonderes und hinterher schrieb mal einer Diplomarbeit und sagte, damals hätte ihn das sehr gebunden. Das hat mich ein bisschen ermutigt und es ist eher meine eigene Erfahrung, die ich hier spiegele, dass ich sage, ich habe das mal gut gefunden, eine gute Einführungsvorlesung gehabt zu haben und die kriegen so viel Mathematik im Grundstudium. Ich versuche das gewissermaßen interessant zu machen.
Aber was genau haben Sie da gemacht? Wie sah das konkret aus?
Na, ich habe erstmal nicht überfordert mit Mathematik. Ich habe Mathematik zurückgenommen, was andere Kollegen nicht alle machen, was man auch im Grundstudium vielleicht nicht machen muss, weil man ja das Rüstzeug auch mitgeben muss. Aber für die eine Vorlesung habe ich mir erlaubt, die Mathematik rauszunehmen. Das zweite ist, ich habe durchaus mich enger an einem Lehrbuch orientiert, im Grundgerüst. Ich habe gesagt, ihr müsst nicht 100 Bücher lesen, da seid ihr auch erschlagen. Und ich nehme nicht 20 verschiedene Sachen, sondern ich nehme ein Lehrbuch, was sozusagen Standard ist. Das ist sozusagen in der Grundstruktur hier gegeben. Und dann habe ich gewissermaßen innerhalb der Vorlesungen, bin ich eigentlich zu, sag ich mal, 80% dem Lehrbuch gefolgt. Aber dann bin ich an einigen Stellen, habe ich gesagt, was heißt das denn jetzt eigentlich für Wirtschaftspolitik? Und können wir sowas beobachten auch tatsächlich? Haben wir da sowas schon mal gesehen? Gibt es ein Beispiel hierfür? Und ich will Ihnen mal eins erzählen, wo das anwendbar ist oder so etwas. Und manchmal habe ich auch sogar schon im Grundstudium Umweltaspekte, die sonst nicht dort vorgesehen sind, mal einfließen lassen und habe gesagt, das und das ist passiert, wollen wir heute mal eine halbe Sitzung darüber bestreiten. Das ist der bescheidene Umfang, wie Sie mit 800 Leuten oder 1000 Leuten das mal, also interessant in Anführungszeichen, versuchen können. Ob das dann gelingt, müssen ja andere beurteilen, aber das war zumindest meine Antwort auf diese Herausforderung, vor so einer anonymen Masse mit 800 Leuten dann einige Jahre das zu machen.
Welches Lehrbuch?
Mankiw Taylor. Also aus dem Angelsächsischen. Die sind immer sehr anschaulich, sehr einfach gehalten, also nicht formal. Das war eigentlich, da habe ich bestimmte 40 Kapitel oder 35 Kapitel, da habe ich dann nur vielleicht 20 Kapitel rausgenommen.
Wäre das auch ein Buchtipp, den Sie geben würden, um jemandem zu sagen, hier, wenn du wissen willst, was VWL ist, nimm dies.
Oh, das ist schwer. Ah, das ist mir schon zu sehr, ja, könnte sein, aber es ist schon zu sehr Lehrbuch dann. Also erstmal würde ich sagen, vielleicht sind zwei, drei jetzt von den, die Amerikaner sind da ja auch gut. Das können sie gut, also anschaulich Sachen machen, also verkaufen in dem Sinne.
Ja, absolut. Ja.
Also, so gesehen finde ich das Lehrbuch gut gemacht, ja. Ja, für manche ist, es ist wirklich Einführungsniveau, also wirklich erstes Semester. Schon im vierten Semester wäre es zu schlicht.
Ja klar, aber ich gehe davon aus, dass hier sehr viele zuhören, die nicht Volkswirte oder Betriebswirte sind.
Die können sich das mal angucken, ja, Mankiw. Fand ich, ist dick, schreckt auch ein bisschen ab, wenn es dick ist, ne?
Ach ja, man muss
500 Seiten oder 600 Seiten.
Gut.
Aber daraus habe ich natürlich nur vielleicht die Hälfte oder etwas mehr als die Hälfte der Kapitel dann herausgenommen.
Ja, aber wenn man hinterher schlauer ist, ist doch auch okay.
Darf auch dick sein, ne?
Dann darf es auch dick sein. Vor allen Dingen, das Schöne ist, man muss es ja nicht am Stück lesen, ist ja kein Roman.
Im Gegenteil, man darf es nicht am Stück lesen.
Dann werde ich es mal am Stück lesen.
Ich finde, naja, das ist schon kapitelweise an manchen Stellen, wo man Sachen so erlernt.
Ja. Wie heißt es? Einführung in die
Volkswirtschaftslehre oder so.
Volkswirtschaftslehre.
Ach, ich verlinke
Mankiw, also M-A-N-K-I-E-W.
Ah, Mankiw.
Mankiw.
Genau.
Mankiw. Gregory Mankiw. Und jetzt hat er einen Zweitautor, der heißt Taylor.
Mhm.
Vornamen weiß ich nicht. Die ersten Auflagen hat er alleine geschrieben. Und das ist das, was ich dann in Halle verwendet habe. Ja.
Gibt es irgendwas in der Forschung, was Sie noch gerne gemacht hätten, aber wozu Sie noch nicht gekommen sind?
In der Forschung?
Also, ja, da gibt es eine ganze... Ja,
oder wenn Sie dann in den Ruhestand gehen, was werden Sie dann machen?
So alt war ich.
Nee, ich weiß, ist auch nicht. Eine etwas dämliche Frage.
Aber gut.
Aber das Gedankenspiel ist ja stets wichtig.
Eben.
Wissen Sie warum? Weil man nämlich überlegen muss, worauf setze ich, also wenn man Freiheitsgrade hat wie ein Hochschullehrer, oder ja. Sie haben ja auch Freiheitsgrade, das haben wir am Anfang mal besprochen.
Freiberufler.
Ja. Freiberufler, dann ist ja schon auch wichtig, dass man überlegt, was mache ich gerne.
Ja.
Und bei begrenzter Restzeit, und die ist begrenzt, das macht man sich natürlich nicht so bewusst, wenn man vielleicht unter 50 ist oder sowas.
Ich habe gerade festgestellt, dass die häufigeren
Ich bin 46 und ich habe gerade festgestellt,
dass die häufigeren Arztbesuche der letzten 18 Monate nicht nur eine Phase sind, sondern das ist jetzt so.
Nein.
Das lässt wieder nach.
Also ich finde die Frage trotzdem jetzt eigentlich gut, weil man sagt, was will ich eigentlich? Was sind Prioritäten? Also wir haben ja Freiheitsgrade und dann ist Selbsterfüllung schon ein wichtiger Punkt. Mhm. Und ich finde, also im Forschungsbereich habe ich im Moment ein spannendes Thema, Naturkapital.
Mhm.
Wie weit kann man bewerten, ökonomisch bewerten, sozial bewerten? Wo sind Grenzen dieser Bewertung? Ist das gut oder schlecht, wenn man so dadurch Argumente generiert? Und ich würde sehr gerne auch noch einmal stärker instrumentell wieder arbeiten. Ich habe also instrumentell heißt, ich habe in meinen Anfangsjahren über Ökosteuern promoviert,
ja,
und über Zertifikatesysteme, über CO2-Handel oder sowas. Das sind Instrumente der Umweltpolitik. Das war mein ökonomischer Zugang viele Jahre. Und dann habe ich sozusagen in den letzten Jahren, ich war Programmsprecher in der Helmholtz-Gemeinschaft, viele andere Sachen hier auch mitgemacht und da hat man Trade-offs, man kann nicht alles machen. Also ich würde schon gerne sozusagen in diesen instrumentellen Fragen und zwar eigentlich dann schon bei den Naturschutz- und Biodiversitätsinstrumenten nochmal sozusagen mich vertiefen.
So handfester sozusagen.
Institutionell halt auch.
Ja. Nicht nur theoretisch.
Institutionell instrumentell.
Ja.
Wo sind denn die Grenzen der Berechnung des Naturkapitals? Oder wo vermuten Sie die Grenzen?
Die Frage ist, was ist ein Wert von Naturkapital? Und die Grenze, das ist immer, Sie müssen klar machen, es ist immer eine Bewertung. Bewertung ist immer etwas, was durch Menschen stattfindet. Mhm. Und bestimmte Methoden, die da angewendet werden, es gibt so ökonomische Methoden auch, die haben immer einen bestimmten Zweck und eine Aussagekraft. Und wenn Sie sagen, das Naturkapital generell mit ein und derselben Methode irgendwie so bewertet, das haben Sie nicht gesagt, aber wenn Sie das so sagen würden, dann ist die Frage so gestellt, dass das eigentlich das nicht geht.
Mhm.
Sondern Sie können Naturkapital auf Ausschnitte bewerten, hinsichtlich bestimmter Naturausschnitte bewerten. Wir haben vorhin mal über Moore gesprochen, über Grasland gesprochen, über sozusagen einen bestimmten Wald oder so etwas. Da können Sie solche Bewertungen auch ökonomisch vornehmen. Ja, aber Sie müssen... Die Grenze ist darin zu sehen, dass es nie die einzige Perspektive ist. Was wir Ökonomen machen, ist eine Sicht auf die Natur und das Naturkapital. Aber viele andere Menschen, die weisen das weit von sich. Die sagen, das darf man gar nicht so machen. Das geht doch gar nicht. Das hat doch einen eigenen Wert. Nicht so ein Naturschützer, auch hier im UFZ haben wir viele von diesen Wesen, die sagen, Moment mal, also Natur hat doch einen eigenen Wert, da sind doch die biofunktionalen Zusammenhänge so offensichtlich, das darf man doch gar nicht nur aus einer menschlichen Sicht sehen und so etwas. Das sind Grenzen der Bewertung.
Wobei ja diese Zuschreibung eines inneren Wertes natürlich auch wieder eine menschliche Sicht auf diese Sache ist, weil...
Das ist richtig. Ja, also selbst, Sie haben völlig recht, also selbst diejenigen, die jetzt...
Der liebe Gott hat ja kein Preisschild dran.
Mother Earth, es gibt ja so Mutter Erde oder so Ansätze in Südamerika, im Amazonasbereich ist das sehr verbreitet. Die sagen, der intrinsische, fast religiöse Wert, aber letztlich sind es Menschen, die einen solchen Wert artikulieren. Das ist richtig. Es geht ja nicht anders in unserem System. Wir müssen als Menschen, als denkende Wesen, solche Werte definieren und auch beimessen. dann ist das ein anderes ethisches Begründungsmuster, was hier eine Rolle spielt. Eben kein anthropozentrisches, also aus Sicht der menschlichen Interessen, sondern ein intrinsischer Wert der Natur oder ökozentrischer Wert der Natur oder naturzentrischer Wert. Das ist dann die Gegenposition.
Bernd Hans-Jürgens, vielen Dank.
Ich danke auch.